Yo, 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 was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Made in Germany mit PA Sports, PA Baruckers, PA Lyricist. Wie geht's dir, Pan?
Mir geht's gut. Das ist der zweite Tag als 34-Jähriger im Jahr 2024.
Alles Gute nachträglich, alles
Dankeschön,
Gute.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, wir hatten gestern einen netten Abend, Geburtstag gefeiert. Was heißt gefeiert? Ich bin im, kennst du in Düsseldorf diesen Fernsehturm?
Ja.
Da gibt's so ein Restaurant oben, was sich die ganze Zeit dreht.
Wieso, das habe ich kein Geld. Aber du warst natürlich da und hast es dir gut gehen lassen, ja?
Ich bin mit meiner Partnerin, meiner Tochter und meinem Sohn dort essen gewesen. Das war auf jeden Fall ein sehr nices Zusammenkommen und jetzt bin ich hier in aller Frische, einmal die Woche Podcast. Was geht ab?
Nix, Digga, ich habe natürlich mir das Internet gegeben, ich war auch ein paar Tage weg. Ich habe natürlich auch viel böse Nachrichten bekommen, die haben das halt nicht verstanden mit dieser Stimme kaputt machen in den Wahlen, dass man die Stimme ungültig macht, aber ey.
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden.
Nein?
Ich dachte einfach, dass du nicht wählen.
Also nee, ich meinte einfach, damit meine Stimme ungültig
geht das echt?
Ja, du kannst deine Stimme ungültig machen.
Statt nicht zu wählen, kannst du quasi sagen, ich habe eine Stimme.
Und machst die kaputt.
Ehrlich?
Kaputt. Kaputt ist dann, hat die Leute überfordert, dieser Begriff.
Aber was ist der Unterschied zwischen nicht
deine
zu wählen?
Deine Stimme wird nicht gewertet quasi. Die wird dann auch nicht in diesen prozentualen Statistiken erfasst etc., dass quasi dieses Ungleichgewicht herrschen kann, wenn du quasi nicht wählen gehst.
Okay,
weißt du?
Krass, okay.
Aber wie gesagt, politisch sind da andere alle viel schlauer. Du weißt, Bruder, in den Kommentaren ist eh immer alles schlauer. Die haben auch dieses Immobilientalk von mir. Bruder, da gibt es mittlerweile so 10 Reactions drauf. Und jeder hat so eine eigene Meinung dazu. Die geben mir natürlich größtenteils rechts, aber die optimieren, haben immer noch so Optimierungsvorschläge und so. Aber das ist das Internet, Bro. Es ist auch okay so. Das muss man auch dann tragen können, so, weißt du?
Ja, ich finde die Entwicklung dahin, dass man an sich alles irgendwie kaputt diskutieren muss und die Leute sich überhaupt, dass man sich so offended fühlt, wenn jemand einfach eine Meinung hat, die der eigenen nicht entspricht. Das ist das Gift. In dieser gesamten Geschichte.
Aber soll ich dir sagen?
Weil was ist so schlimm daran? Ja, du sagst, du willst deine Stimme kaputt machen. Und
nein,
jetzt?
Du bist dumm, weil dann gewinnen die Rechten automatisch. Es ist so.
Gut, du denkst aber halt so.
Ja, das darfst du nicht. Das wird denen so beigebracht und dann ist das so völlig falsch, wenn du so agierst. Du kannst, guck mal, eigentlich Graffiti-Hip-Hop war mal so ein bisschen anarchistisch veranlagt. Das war mal so ein bisschen so mehr links, so jetzt. Ich mag dieses Linke auch nicht unbedingt, aber du...
Rebellisch,
genau, das trifft's eher. Und das ist genau das Gegenteil mittlerweile geworden. Das hat mir so ein Sprüher geschrieben. Ich gucke, er hat so Bilder bei sich auf der Page mit gebombten Zügen. Aber diese eine Sache hat ihn getriggert. Weißt du, er geht selber illegal bomben, so, aber ihn triggert das, dass ich quasi so... Aber egal, ich will jetzt auch nicht so Bashing machen. Aber weißt du, eine ganz kurze Sache. Weil es gibt zwei Themen, ne, mit denen du immer die Leute triggern kannst. Wirklich. Und da musst du... Oder besser gesagt, drei große Themen. Die eine würde ich jetzt jeden von abraten, das ist einmal Religion, so damit kannst du jeden triggern, so, das ist so, paff, hast du alle da, alle haben so eine andere Meinung dazu, wissen es auch besser. Ja. Dann gibt es nochmal, und jetzt kommt der primitive Teil, Fußball, so wenn du, ey, du sagst, ich bin Bayern München Fan, ich bin Stuttgart Fan oder Schalke Fan, Bro, die Dortmunder sind sofort da, oder die Fans von einem anderen Lager, aber du bist voller Otto, du bist voller Hurensohn, du bist dies, das, bei Fußball, bei der lustigsten Nebensache der Welt sind die Leute getriggert, und was auch noch krass ist, Politik, als ob es um deren Väter geht. Bro, der eine sagt, ich will CDU, der andere sagt, ich will SPD, die streiten sich. Die machen eine Debatte darüber auf. Was tut dich das überhaupt, Alter? Als ob irgendwas für dich nicht verändern wird, Alter. So theoretisch so, keine Ahnung. Aber das sind so Sachen, wo die Leute sich so getriggert fühlen.
Ja, Leute fühlen sich aktuell sehr schnell getriggert und ich probiere mich auf jeden Fall locker zu machen und auch Meinungen anderer zu akzeptieren. Aber ja, da hast du recht, das sind die heiklen Themen. Deswegen sind die Mainstream-Stars, also ob du jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Hollywood-Schauspieler nimmst, ob du Fußballer nimmst, ob du Kanye West nimmst, der am Flughafen angesprochen wird und einfach so tut, als ob er nichts vom Palästina-Israel-Konflikt mitbekommen hat. Diese ganzen richtigen Mainstream-Profis wissen, dass das Themen sind, an denen du dich nur verbrennen kannst. Es kann nichts anderes passieren, als dass du dich daran verbrennst.
Heißt das, dass man soll nie wieder darüber reden?
Nein, natürlich. Entweder bist du bereit, dich aus deiner Komfortzone rauszuwagen und auch für etwas zu stehen. Und wenn du auf dieser Welt bereit sein möchtest, für etwas zu stehen, dann kann das halt auch sein, dass du Gegenwind bekommst und damit musst du klarkommen. Aber wenn du einfach nur eine glatt gebügelte Marke sein willst, die aus ihrem Geschäft das kommerziell beste Outcome rausholen möchte, dann ist es schon aus geschäftlicher Sicht schlau, einfach diese ganzen Themen wegzulassen, weil du damit einfach nur Leute verärgerst. Was ich trotzdem blöd finde.
Du hast gerade von Stars geredet. Hast du die Geschichte mit Raab mitbekommen?
Ja.
Was denkst du? Kribbelt dich das?
Also ich finde, Stefan Raab ist schon eine geile Persönlichkeit. Also einer der besten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fernsehen hatten. Und irgendwie, wenn ich ihn so sehe, wie er diesen Trailer raushaut und dann so sagt, ich will noch Influencer werden, hat das für mich schon so einen Touch von, der will die neue Zeit vielleicht so ein bisschen veralbern. Und das würde mich natürlich auch freuen, aber kann auch sein, dass das alles ein riesiger Scam ist. Wir haben ja jetzt gerade schon im Vorfeld drüber gesprochen. Also grundsätzlich, mich würde es freuen, dass wenn Stefan Raab in der TV-Landschaft zurückkehrt. Mich hat's auch gefreut, dass er 9 Millionen angesetzt hat und nach 2 Tagen selbst enthüllt hat, dass er nicht größenwahnsinnig war, sondern wusste, dass das viel zu hoch gegriffen war. Also obwohl er sich seit 10 Jahren zurückhält, hat er eine gesunde Selbsteinschätzung und weiß ungefähr, wie diese Social-Media-Mechanismen funktionieren. Weil ich selber dachte, dass es ein Stefan Raab vielleicht hinbekommen könnte tatsächlich innerhalb von 3 Tagen 9 Millionen. Aber 9 Millionen ist einfach mehr als jeder 10. Deutsche. Aber ja, ich würde es geil finden, wenn er zurückkommt. Aber bin auch ohne Erwartung so, ne? Ich mache jetzt daraus auch keine Dings.
Also ich fand die ganze, sorry, wenn ich das so sage, ich werde mir damit auch keine Freunde machen. Aber ich habe Stefan Raab immer so als absolute Entertainment-Instanz gesehen. Und für mich braucht ein Stefan Raab nicht so ein Move. Für mich, das riecht für mich nach Joko und Klaas. Also für mich, ich sage dir, das riecht für mich nach Joko und Klaas. Das ist so ein alberner Abiturienten, Studentenhumor, so ich riech das. Ey, vielleicht verbrenne ich mich hiermit voll und die Leute werden danach sagen, haha, du Idiot, hast gedacht, das wäre so und so. Ich glaube, das steckt ein Scam von den beiden dahinter. Also, warum sollte ein Stefan Raab, wenn er tatsächlich irgendwie in die Fernsehlandschaft, Medienlandschaft, Internetlandschaft, egal wohin der zurückkehren will, so einen Move vorbereiten? Bruder, Stefan Raab sagt, ey, pass auf, ich bin morgen zurück und Pro7, RTL, die boxen sich hinten auf dem Hinterhof wie Kanacken, Bruder, wer diese 20.15 Uhr Primetime bekommt und überschlagen sich mit Geldern, nur um diesen Marktanteil zu bekommen. Warum muss der ins Internet gehen und einen Move vollziehen, der überhaupt nicht erreichbar ist? Ich kann mich auch hinsetzen und sagen, ey, habe ich morgen 9 Millionen Follower, spende ich jedem, der gefollowt ist, so 10 Euro. So wirkt das auf mich. So unrealistisch würde er, glaube ich, nicht an diese Sache rangehen, um Publicity zu bekommen. Also verstehst du? Das wirkt ja so, als ob jemand da versucht, gerade sowas aufzubauen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber braucht das Stefan Raab?
Nein, der Gedanke dahinter, den peile ich voll und da ist auch 100%, allein schon wie er das gerade aufzieht, merkst du, dass da ein Scam beziehungsweise irgendeine Moral oder irgendein Witz, der dahinter aufgelöst wird, soll am Ende dabei rauskommen. Aber ob das jetzt Joko und Klaas sind, weil The Real Stefan Raab mit blauen Haken, haben die jetzt die Seite geclaimed auf Instagram. Die werden sich ja auch mit ihm abgesprochen haben müssen, wenn sie seinen Namen nutzen, um jetzt gerade so eine Werbekampagne zu trommeln. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich denke schon, dass er selber irgendwas macht. Ich glaube, dass es keinen Kampf mit Regina Halmich geben wird, dass das eher irgendwie...
Er kommt so jetzt 20 Jahre
Boxen. Da muss doch heute um 15 Uhr irgendeinen Vorverkauf starten. Ne? Dann sehen wir ja gleich in der Stunde, wenn wir hier den Podcast fertig aufgenommen haben, ob tatsächlich ein Vorverkauf gestartet hat. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er zurückkommt, aber ich mache jetzt auch nicht so eine riesige Sache daraus.
Wie heißt dieser Lange mit der Brille von Joko und Klaas? Wer ist das von den beiden? Joko, ne?
Ja.
Bro, ich war mal in Grill Royal, ne, in Berlin mit Universal und dann war der Dings da, der Elias Mbarek. Und der winkt mich so rüber, ich gehe so hin, was geht ab, Elias? Wir quatschen, Smalltalk, ey, Bruder, was geht ab? Ich feiere deine Mucke. Ich sag, ja, ich feiere deine Filme, was soll ich sagen, ne, in dem Moment. Aber erstmal an dieser Stelle schöne Grüße an Elias, das ist ein super Junge. Und irgendwann gehe ich wieder von diesem Tisch weg und setze mich wieder an unseren Tisch so, ne? Und irgendwann, ich habe das nicht mitbekommen, hat sich Joko an diesen Tisch gesetzt und wie heißt diese andere, diese Paula Rosinski, wie heißt die Paula?
Paulina
und noch ein paar andere Leute saßen an diesem Tisch, die haben da gegessen, die haben irgendwas gefeiert. Ich glaube, die hatten am nächsten Tag oder am selben Tag irgendeine Filmpremiere, ich weiß es nicht mehr so genau. Nächsten Tag hatten die Filmpremiere, die haben mich eingeladen, genau, so war das. Und dann lacht der Elias die ganze Zeit in meine Richtung und winkt mich so rüber. Und ich sehe in dem Moment, dieser Joko sitzt neben ihm. So, ich denke, was will der denn jetzt von mir, ne? Und ich gehe so rüber und der Elias wollte diesen Film auffahren, dass ich ihn jetzt diesem Joko einen Film reindrücke, weil der Joko die ganze Zeit zu ihm gesagt hätte, ey, guck mal, da vorne sitzt Drake am Tisch. Da, ich wusste gar nicht, dass Drake heute am Tisch ist. So ein bisschen veralbert ein bisschen. Er kannte mich halt nicht. Und Elias kannte mich halt so und wollte, dass ich ihn dann so richtig, und ich so zu dem, guck den so an und der so nur so mit dem Kopf so am Schütteln, er ist so, sorry, ich wusste es nicht. Und er dachte, jetzt kommt so ein Kanacke, der ihm direkt so einen Film, also weißt du, so einen reindrückt und mir war das völlig scheißegal. So. Ich hab dann kurz mit denen geschnackt und bin dann wieder zu meinem Tisch und dann war dann nächstes Tag sogar bei der Filmpremiere. Geil. Aus Anstand, weil der Elias gesagt hat, komm vorbei. Nur mal einen kleinen Side-Fact hier für die Leute, die mal so ein bisschen hinter den Kulissen talken wollen.
Liebe Grüße an Joko, Elias und
wer nur an noch Elias.
Paulina.
Nur an Elias. Paulina war auch, glaube ich, ganz nett. Die war auch, glaube ich, ganz nett. Hat eine kleine Debatte über ihr, wie hieß der, Young Horn, ob das Kunst oder künstlich ist. Sie war der Meinung, man muss dafür open-minded sein, damit man diese Kunst dahinter erkennt.
Die ist doch mit ihm zusammen gewesen.
Ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt gerade frisch nicht mehr mit ihm zusammen und ich war der Meinung, ich muss da ihr das auf den Zahn drücken, dass das künstlich ist.
Was ich habe sie letztens einmal gesehen bei Rolex in Berlin.
Ja.
Da trifft man sich auf den Kudamm. Da trifft sich die
Elite.
Die Elite trifft sich bei Rolex.
Die Geldelite, ja? So wie ihr alle seid.
Nein, um Gottes Willen.
Komm, bitte nicht so kleine Brötchen backen.
Ich probiere humble zu wirken, auch wenn es des Öfteren schief geht. Ja, Mann, was ging sonst ab, Alter?
Bruder, ich sag dir, was abging. Ich bin jetzt, Mann, aber das ist wirklich schnell kein Spaß, was ich. Ich sag dir genauso, wie es ist. Ich werde mitten in der Nacht wach, ich kann nicht pennen. Ich versuche so, ich leg mich auf links, rechts, geht nicht. Ich so, scheiß drauf, gepenn dir. Ich nehme so Handy vom Schrank, ich mach auf. Ich guck, Manuel, gib Vollgas, aber richtig so, ne? Bruder, dann habe ich das ein bisschen wieder recherchiert und verfolgt. Und habe ich gesehen, dass das so angefangen hat. Also, das ist der Anfang, ne? Dass, die haben ja einen endlosen Beef, er und Animus, ne?
Mhm.
Animus hat wohl irgendwie im Podcast, ich will mich jetzt auch nicht damit irgendwie zu sehr ins Detail begeben, aber er hat wohl im Podcast erzählt oder erwähnt, dass der Farid mit der...
Ja, lass das gar nicht wiederholen.
So,
ich glaube, diejenigen, die im Thema sind, wissen...
Ja, okay, dann ist es halt so, ne, dann brauchen wir das nicht hier aufrollen. Auf jeden Fall hat natürlich Manuelsen dann natürlich dazu was gesagt, ne, und hat dann so Richtung Mutter, Familie und von Animus geschossen.
Ja.
Und die beiden, Alter, die geben sich gut, ne? Die so, ich positioniere mich da natürlich nicht, weil das ist nicht meine Angelegenheit. Ich war da nicht vom ersten Tag an involviert. Ich bin da total außenstehend, so wie jetzt gerade jemand quasi, der zuhört, so außenstehend bin ich auch in dieser Thematik.
Mhm.
Aber das ist schon heftig, was die beiden sich da im Internet antun. Also, das ist schon krass.
Ja, also, wenn man das Ganze mal rekonstruiert, ja. Wir wissen alle, was vor 3-4 Jahren passiert ist, ne? Der Angriff, der auf Animus hier im Ruhrpott, wie nennt man das, durchgezogen wurde.
Ja.
Danach auch publik gemacht wurde im Internet. Also, dass er darauf reagiert oder irgendwie irgendwann antwortet auf seine Art und Weise, das ist, glaube ich, klar gewesen. Ich finde es auch ein bisschen utopisch davon auszugehen, dass darauf keine Reaktion erfolgt.
Ja, so richtig.
Und seine Art, darauf zu reagieren, ist halt seit 2 Jahren innerhalb seines Podcasts, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, seine Meinung zu Manuel oder auch ähnlichen Leuten kundzutun. Und ich glaube, dieses Mal hat er ihn aber irgendwie aus der Reserve gelockt bekommen, ohne dass er ihn, glaube ich, bewusst aus der Reserve locken wollte. Wozu ich aber auch sagen muss, dass er mit diesem Dirty Talk, wenn man das mal so nennen darf, ne, weil das ja ein bisschen sehr ins Persönliche geht jetzt, das ist nochmal eine neue Stufe, als er da diese Anekdote ausgepackt hat, die du gerade kurz anschneiden wolltest. Das kam aber auch dadurch zustande, dass Manuel Barello zu sich im Podcast eingeladen hat. Und die dann im Podcast natürlich wieder über ihn abgeledert haben.
Das
war dann quasi seine Reaktion darauf und dann ist wieder die Reaktion von seitens Manuel gekommen. Wir haben letzte Woche in der letzten Podcast-Folge noch darüber gesprochen, warum Manuel sich überhaupt auf ein Niveau herablässt mit solchen Leuten. Da ging es noch um diesen Coach-Typen, mit dem er sich gestritten hat.
Ja.
Und eine Woche später lädt der Barello zu sich in den Podcast ein, als ob das ein auf Augenhöhe stehender Akteur der Öffentlichkeit wäre. Und da haben wir unsere Antwort wieder, ohne dass ich da irgendwie parteiisch sein möchte. Wie gesagt, ich kenne Manuel jahrelang und man hat halt eine lange Geschichte, lange History und vor allem auch ist die History so ein bisschen vorbelastet, deswegen will man keine alten Wunden aufmachen. Ist halt ein sehr langes Verhältnis. Mit Animus habe ich kaum was zu tun gehabt in der Vergangenheit, aber jetzt seit einem Jahr haben wir auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen einen guten Kontakt miteinander, würde ich sagen. Also ich mag ihn auf jeden Fall, ich habe nichts gegen ihn. Dementsprechend will ich da überhaupt kein Urteil fällen, aber es muss irgendwann ein Ende nehmen und dieser ganze Beef und diese ganze Fitna, die im Internet abgeht, das ist einfach nur noch das ist eine riesige Mülltonne, mit der man nichts zu tun haben will. So, da muss man ja dazu sagen, dass Musa jetzt gerade wenigstens noch den Kontrast dazu hat, irgendwie, er begleitet gerade eine riesige Tour, steht auf der Bühne, nimmt da auch, glaube ich, ein paar geile Momente mit, worauf ich hinaus will. Ich finde, das ist viel erstrebenswerter so und es splittet sich gerade, diese Szene splittet sich gerade in Leuten, die wirklich da draußen in der Welt etwas Geiles machen, womit die auch etwas irgendwie, woran die Spaß haben und woran die auch Geld verdienen und was einfach mega ist. Und auf der anderen Seite gibt es diese Bubble im Internet, die sich einfach nur noch gegenseitig bekriegt, leakt und exposed, nichts davon hat, außer ein bisschen Reichweite und das ist einfach nur noch Dreck. So, ne? Und ich finde es sehr erstrebenswert, davon wegzukommen und sich auf die andere Seite zu konzentrieren, die ich gerade erwähnt habe. Und ich glaube auch, alle Akteure in diesem gesamten Fitnerkessel wissen, dass das eigentlich keinen Spaß macht, Digga. Jetzt mal ganz im Ernst. ich will keinen Namen erwähnen. Nimm einen der erfolgreichen Typen, die du gerade im Kopf hast. Ob auf dem Hip-Hop-Level oder auf dem Podcast-Level, aber die gerade so unterwegs sind, sich in der Arena hinsetzen und vor 20.000 Leuten spielen. Was denkst du, denken diese Leute, wenn die abends durchs Handy scrollen und diesen ganzen Theater sich reinziehen?
Also ich dachte genau, was die denken. Die sagen, boah, zum Glück habe ich mit der Scheiße nichts zu tun. Genau das sagen die. Das ist der erste Gedanke, der in deinen Kopf kommt, als bisschen... Das klingt jetzt so alt, aber das klingt so als bisschen erwachsener Mensch, der so normale Sachen auch irgendwo macht, egal wie berühmt oder nicht berühmt du bist. Wenn du das siehst, Digga, wie sich Leute im Internet zerfetzen, zerfleischen, den Wölfen vor. Und im Endeffekt, du wirfst dich und deinem Gegenüber den Wölfen zum Fraß vor. Weil im Endeffekt diese Leute, die das bejubeln, die das beklatschen, die das irgendwie, was auch immer, kommentieren, was auch immer, die liken, das sind Wölfe, Bruder. Die wollen, dass du da weitermachst. Die wollen genau, dass du in dieser Nische bleibst.
Ja, das ist ja total die hässliche Entwicklung. Und ich merke bei Manuel auch immer, dass er darauf immer sehr allergisch reagiert. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ihm das nicht gefällt, dass wir hier im Podcast darüber sprechen. Er hat irgendwann vor 3-4 Jahren verstanden, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der die Dinge, die du sagst, von Leuten, die darauf reagieren, reproduziert werden im Internet. Und das mag der überhaupt nicht. Aber Digga, wenn du etwas sagst, dann hast du es ja gesagt. Was interessiert dich noch, ob jemand sich das Gesagte von dir anguckt und darauf nochmal reagiert? Darauf musst du halt klarkommen, dass dadurch Schlagzeilen produziert werden, dass das jemand vielleicht auch nimmt und clickbait-mäßig einfach eine Überschrift darüber setzt, die gar nicht in deinem Interesse ist. Ab dem Moment, wo du es in die Öffentlichkeit gibst, kann die Öffentlichkeit damit machen, was sie will. Und wenn du nicht möchtest, dass das passiert, dann lass es einfach sein. Dann mach es nicht. Das ist das Einzige, was ich an der Stelle sagen kann. Wie gesagt, ich will hier in diesem Streit keine Partei ergreifen. Ich weiß, dass das, was Animus macht, dass er das innerhalb seines Podcasts macht, dass das auch innerhalb einer Bubble stattfindet. Und den einzigen Punkt, den ich ihm geben würde, ist halt, wir wissen, was im Vorfeld passiert ist und dass er darauf reagiert und dass er auch das Recht hat, darauf zu reagieren und seinen eigenen Rachefeldzug da irgendwie vollzieht. Digga, kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgehen würde, wenn so eine Demütigung öffentlich stattfindet. So. Und das ist halt seine Art und Weise, damit umzugehen. Jetzt ist aber an der Stelle halt auch Manuel so ein bisschen gefragt, ob er reflektieren kann und zu sagen kann, ey, ich habe gemacht, er macht jetzt so. Und das kann dabei bleiben. Muss ich jetzt auf das, was er macht, auch wieder zurückmachen. Und es endet in einer Endlosspirale, die am Ende des Tages auch hässlich werden kann. Also ich finde, wenn du etwas gemacht hast bei jemandem, also dieses austeilen, aber nicht einstecken können oder einstecken wollen. Und das sehe ich bei vielen Leuten. So, die gehen raus, die machen etwas, aber gehen dann davon aus, dass das nicht irgendwann ein Echo mit sich ziehen wird. Und ja, da habe ich halt nicht viel Verständnis für. Musst du drauf klarkommen, Digga. Du hast gemacht, er macht jetzt auch. So. Klar, musst du dir nicht alles sagen lassen, aber wenn du dann wieder reagierst, dann kommt von der anderen Seite wieder eine Reaktion. Ja, und vor allem alles, was in dieser Podcast-Bubble stattfindet, ist ja auch noch, finde ich, relativ übersichtlich. Ich glaube, dass zum Beispiel Manuel das, was du gerade zum Beispiel kurz angeschnitten hast, jetzt viel größer gemacht hat, als es ursprünglich gewesen ist. Es ist innerhalb seiner Podcast-Community gehört worden, das war, ich weiß es nicht, 10.000, 20.000 Leute, die sich den Animus-Podcast anhören, haben das gehört. Es wurde aber nicht weiter thematisiert. Dadurch, dass es aber jetzt so groß wird und sich zum Beispiel dann seine Ex-Partnerin auch geäußert hat und dass das alles auf so einer Bühne auf einmal stattfindet, passiert ja, weil er das Ganze dann auf diese Bühne draufsetzen, in dem Moment, wo er Instagram und Social Media und so nutzt, um das Ganze noch größer zu machen. Das ist ähnlich wie die Situation, in der ich mich vor 2 Monaten befunden habe, wo ich dann auch einfach ein Thema totgeschwiegen habe, wo ich sehr gerne hätte was zu gesagt, weil mir einfach klar geworden ist, dass Schweigen das Sinnvollste ist, was du in dem Moment machen kannst, weil jegliche Reaktion von mir würde einfach nur dafür sorgen, dass ein hässliches Thema, eine Lüge, egal was es ist, es wurde jetzt gerade von 300 Leuten gehört. So, und wenn ich jetzt darauf reagiere, auch wenn mein Nafs, mein Ego mir sagt, du musst darauf reagieren, sorgt meine Reaktion dafür, dass es danach 30.000 Leute gehört haben. So, und dann lass es einfach bei den 300 und das Thema geht tot und nächste Woche redet kein Mensch mehr darüber. Weißt du?
Ey, du hast dieses Thema genäht. Also du, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich bin ja auch ganz ehrlich, wir sind natürlich zu diesem Podcast angetreten, um über solche Sachen auch zu reden. Aber ich will das auch einmal hier ganz klar festhalten. Während wir darüber reden, ne, ist mir das unangenehm. Also während auch ich darüber rede oder du darüber redest, ne, das hat für mich so einen ganz komischen Beigeschmack, als ob ich deren Probleme so ausschlachten will oder noch weiter so irgendwie in die Öffentlichkeit tragen will, als sie so schon ohnehin sind, und mich so daran irgendwie, als ob ich daran so partizipieren will. So, weißt du, so, ich will echt, ich leg beiden ans Herz, so, ich habe mit beiden nichts zu tun. So, ich sehe Manuel ganz selten mal so in NRW, weil wir halt beide hier leben. Animus habe ich gefühlt seit 10 Jahren nicht gesehen, glaube ich zumindest. Und ich würde einfach beiden ans Herz legen, ey, beendet dieses Thema. Aber wenn ihr es auch nicht beendet, wer bin ich euch zu sagen, dass ihr es beenden sollt? So, weißt du, was ich meine? So, was habe ich mit eurer Sache zu tun? Aber ja. Nichtsdestotrotz, ich würde es einmal so echt wirklich festhalten, das ist mir wichtig.
Klar, das bringt ja auch nichts, weil solche Sachen haben wir jetzt wahrscheinlich jede Woche. So, vor allem hat Manuel halt auch in regelmäßigen Abständen irgendwelche Konflikte. Wie wollen wir das handhaben in Zukunft? Wollen wir jedes Mal darüber sprechen im Podcast?
Das ist die Frage.
Ich würde sagen, nein. Wir haben jetzt ein, zwei Mal das Thema aufgemacht. Wenn es mal hier und da etwas gibt, was an die Oberfläche gerät, weil es einfach groß wird, dann können wir auch darüber reden. Aber jetzt jede Fitna, die alle 3 Tage im Internet ausbricht, hier im Podcast zu besprechen, ich glaube, da haben wir auch einen höheren Anspruch an uns selbst und an der ganzen Geschichte, die hier am Ende des Tages auch dabei rauskommen soll. Deswegen würde ich sagen, beenden wir dieses Thema hier an der Stelle und gehen ganz kurz, also wirklich nur ganz kurz.
Ganz kurz
in eine andere Fitna-Geschichte. Was heißt Fitna-Geschichte? Eine Geschichte, die Fitna-lastig sein könnte, die vor allem im PA-Rant dann in Fitna ausarten könnte. Ja. Mäus-Verhaftung. So, ich habe gehört, Mäus wurde letzte Woche verhaftet. Und wenn ich grundsätzlich seit diesen ganzen TikTok-Sperenzien, wenn ich lese, dass jemand verhaftet wurde, gehe ich erstmal zu 70% davon aus, dass es ein Scam ist, um irgendeinen Promomove daraus zu machen. Ist auch schon geisteskrank, in was für einer Zeit wir angekommen sind, dass du bei so ernsten Sachen erstmal grundsätzlich davon ausgehst, dass es eine Verarschung ist, weil das so oft genutzt wurde in den letzten 2 Jahren, um irgendwelche Leute auf einen Livestream zu ziehen. Heute Abend, ey, ich wurde vorhin festgenommen. Kommt heute Abend in mein Live, dann erzähle ich euch, was passiert ist. Aber weißt du irgendwas darüber? Wurde er wirklich verhaftet? Weil auch er war ja mal im Knast und war nicht wirklich im Knast. Also ist er diesmal wirklich im Knast?
Ich habe auch nur so wilde Geschichten gehört hier aus NRW, aber links rein, rechts raus. Ehrlich, also, weil auch diese ganze Thematik, die da die letzten Monate oder Wochen da an der Backe hatte, wie hier Spendengeldbetrug oder was ihm so vorgeworfen wird, wovon ich jetzt nicht weiß, was da Wahrheit ist. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er Spendengelder gesammelt hat, so davon mal abgesehen. Ja. Deswegen kann ich ja eigentlich ehrlich gesagt zu dem Thema fast gar nichts sagen, weil ich weiß es halt auch wirklich nicht. Ne? Ich weiß, was soll ich jetzt sagen, was mir Leute erzählt haben so? Ich habe sowas aus dem Internet, so was ich so lesen konnte, war so, ja, die wollten sich ja mit irgendwelchen anderen Leuten treffen in irgendeiner Stadt. Die anderen Leute kamen auch und auf einmal bum bang oder haben das die Polizei oder die Behörden mitbekommen oder da hat irgendjemand an die Behörden gesungen, was weiß ich. Und dann kam die Polizei und dann hat gedacht, ey, hör mal zu, warum wollt ihr euch treffen? Was ist hier los? Wollt ihr Schlägerei machen oder so? Keine Ahnung, so. Es gibt ja auch dieses.
Ja, ich habe gehört, dass da auch wieder jetzt irgendwelche neuen Akteure mit reingezogen wurden, die aus dem Milieu kommen.
Okay.
Habe ich am Rande mitbekommen, das werden wahrscheinlich die Leute sein, die sich irgendwo getroffen haben. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie man im Jahr 2024 darauf kommt, auf solche Mechanismen zurückzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass wenn in der Öffentlichkeit irgendwas bei irgendwem verrutscht, und ich möchte jetzt auch gar nicht spezifisch über Mäus reden, aber so allgemein, sind die Leute daran interessiert, auf Biegen und Brechen das Ganze irgendwie repariert zu bekommen. Und das ist ja auch in Ordnung, dass wenn irgendwas verrutscht in der Öffentlichkeit oder man irgendwie die Gefahr sieht, dass etwas kaputt geht, was man sich mühselig aufgebaut hat, dass man daran arbeiten möchte, das Ganze aufrechtzuerhalten beziehungsweise nicht kaputt gehen zu lassen. Verstehe ich. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute immer auf solche Ideen kommen. Also wir sind wirklich in der Zeit angekommen, wo ihr mit Reflexion und Persönlichkeitsentwicklung solche Probleme am besten handeln könnt. So. Und wie gesagt, ich will gar nicht viel über Mäus reden. Er mag mich nicht, ich mag ihn nicht. Ich habe meiner Meinung nach genug Gründe für meine Antipathie, weil er wirklich viel Scheiße hinter meinem Rücken geredet hat, wie bei vielen anderen auch. Seine Antipathie mir gegenüber kommt daher, dass ich das irgendwann mal dann öffentlich gemacht habe und meine Meinung zu ihm kundgetan habe. Also hat er eigentlich keinen Grund für seine Antipathie. Aber er hat einfach, glaube ich, Imageprobleme seit 1 Jahr, 1,5 Jahren. Aber meiner Meinung nach kriegt er es einfach nicht gebacken, das Ganze mit einer gesunden, ernst gemeinten und auch dadurch ehrlich rüberkommenden Reflexion aufzuarbeiten. Ja. Wenn er das so gemacht hätte, würde er, glaube ich, schon längst aus diesem Schlamassel raus sein. Das Problem ist aber, dass du Reflexion nicht vorspielen kannst. So, da muss halt wirklich, deswegen immer wieder dieses Persönlichkeitsentwicklung, was ich in der letzten Folge auch schon erwähnt habe, da muss halt wirklich etwas in dir passieren. Du kannst Entwicklung nicht vorspielen. Und er probiert es auf jede erdenkliche Art und Weise, nur nicht auf die, dass er sich gerade macht. Dass er einfach sagt, ey Leute, ich war eine Zeit lang vielleicht ein Arschloch oder habe mich wie eins verhalten, so vielen verschiedenen Menschen gegenüber. diese Leute hatten ihre Bühne und haben ihren Unmut irgendwann mal kundgetan, so. Berechtigt, unberechtigt. Ich habe mich selbst ein bisschen verloren, konnte das alles in dem Moment auch nicht richtig reflektieren. Aber jetzt denke ich, dass ich ein gesundes Bild von der Situation habe und ich will mich bessern oder ich will, keine Ahnung, weißt du, ich denke, dass du auf diese Art und Weise viel ehrlicher rüberkommst und auch die Leute viel besser erreichst, wie dass du die ganze Zeit dieses Politische, die Menschen mittlerweile, die checken das, wenn du Politik betreibst im Internet. So, alles ist durchschaubar so. Und deswegen sei einfach ehrlich. Das ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Und alles andere lassen wir mal offen. Wenn er verhaftet ist, wünschen wir dem Guten natürlich, dass er bald wieder auf freiem Fuß sein sollte. Falls diese Verhaftung genauso ein Scam ist wie die erste Verhaftung, dann, Alter, man kann euch echt nicht mehr helfen. Und alles andere wird sich klären. Es sind auch ein paar sehr hässliche, unschöne Gerüchte im Umlauf, aber wir haben in der letzten oder vorletzten Folge darüber gesprochen. Ich bin keiner derjenigen, der sich daran beteiligen möchte, so eine Scheiße reproduzieren und im Umlauf zu bringen, obwohl ich bezogen auf Mois jeglichen Grund dazu hätte, ihm diese Retourkutsche, sage ich mal, zu geben. Aber man sollte, wie hat Gandhi und später auch Michael Scofield bei Prison Break gesagt, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst, geh mit positivem Beispiel nach vorne. Und nur weil jemand ein Schwein ist, muss ich kein Schwein zurück sein. Und lassen wir der Sache ihren Lauf. Wir werden sehen, wie das Ganze endet.
Ja. Das war doch mal, wenn jetzt heute Sonntag wäre, das ist das Wort zum Sonntag gewesen, mein Lieber. Aber ne, nichtsdestotrotz verstehe ich dein Ding da. Und ich finde es auch cool, dass du da so irgendwie nicht so auf so einen Rachefeldzug bist und sagst, ey, ich muss jetzt hier mit so einem erhobenen Säbel nochmal durch den seine Dinger durchbrettern und ihm den Arm abhacken oder ihm den Fuß abhacken, so, sondern du lässt es dabei. Und ich glaube, das ist auch ein gesunder Umgang damit, weil wenn man mal jetzt so realistisch auf die Sache drauf guckt, das, was ich mitkriege, und das ist jetzt wirklich, weil ich das nicht so richtig verfolge, aber es ist immer noch, kriege ich noch genug mit, so im Internet. Ich glaube, der hat so viel Scheiße an der Backe mit der Öffentlichkeit, da brauchst du dich gar nicht mehr drum kümmern, so im Endeffekt.
Guck mal, grundsätzlich mal, das ist wirklich so ein bisschen Mindset an der Stelle auf solche Sachen bezogen, gar nicht auf Mois, sondern auf alle so. Alle, die irgendwie eine Fehde mit jemandem haben oder ein Problem mit jemandem haben und vor allen Dingen davon überzeugt sind, dass jemand falsch ist, dass jemand schlecht ist, dass jemand ein Schwein ist, ein Arschloch, was zur Strecke gebracht werden muss. Ja, guck mal, Leute, und das meine ich wirklich ernst. Und das hat mir, die Zeit hat mir das bewiesen, die Entwicklung der letzten Jahre und mein eigenes Leben hat mir das bewiesen. Guck mal, wenn jemand schlecht ist, ja, wird er sich selbst entlarven. Er wird selber fallen. Man muss, also wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass einer nicht cool ist. Du musst die Öffentlichkeit nicht darauf aufmerksam machen. Du musst nicht derjenige sein, der seinen Zeigefinger aufstreckt und darauf aufmerksam macht. Diese Person wird sich mit ihrem schlechten Charakter früher oder später selber vor die Wand fahren.
Okay, jetzt stelle ich dir eine Frage und danach stellst du mir die gleiche Frage zurück. Okay. Es ist jetzt so,
die Zeit ist der beste Ratgeber.
Ist auch so, bin ich 100% bei dir. Jetzt pass auf. Wir wollen das ja eigentlich nicht machen. Wir wollen ja eigentlich nicht hingehen, aber jetzt nenn du mir eine Person, danach werde ich dasselbe tun, bei der du das Gefühl hast, bei der das in Zukunft eintreffen wird. Dass die sich selber entlarven wird, dass selber sich selber im Wege steht, dass diese Bad Intentions aus ihr raussprudeln werden, so dass die Leute sagen werden, was für ein Otto, was habe ich mir da reingezogen die ganze Zeit? Oder was für ein Typ?
Ich könnte dir 10 Typen gerade aufzählen.
Ich würde dir gerne einen nennen.
Ja, okay, du kannst mir gleich
einen nennen. Ich weiß das jetzt schon, ich krieg dafür richtig Hate wieder ab, aber ich habe das beobachtet. Ne?
Okay, wir hatten gerade einen Namen aufgefasst.
Sag mal einen.
Ja, wir haben gerade beispielsweise über Mois geredet und wir haben gerade betont, dass ich zum Beispiel jetzt beispielsweise nicht daran interessiert bin, irgendwie mit reinzutreten oder sonst was. Was davon kommt, dass ich wirklich probiere, ein positives Beispiel zu sein. Aber ich bin mir bei ihm auch sicher, dass es dort kein Treten bedarf. Der macht das selber.
Nein, ich meine, aber sag mir einen, bei dem es noch nicht aufgeploppt ist.
Bei dem es noch nicht aufgeploppt ist und bei dem es aufploppen
wird. Genau, wo du das Gefühl hast, bei dem wird das früher oder später. Boah. Ich habe so einen Kandidaten auf dem Schirm. Du wirst echt sagen, echt? Wieso? Dann will ich dir erklären.
Okay, warte mal. Ich will niemandem Unrecht tun. Ich will dir probieren, eine Antwort zu geben und mich jetzt nicht wegzuducken, aber ich will jetzt auch nicht irgendjemanden sagen, nur damit ich dir eine Antwort gegeben habe. Weil diejenigen, die 10, die ich meinte, die ich dir gerade sagen könnte, das sind alles Leute, bei denen das schon teilweise so aufploppt und passiert und so, ne? Weiß ich nicht.
Soll ich dir einen geben?
Ja.
Oder Hate kommt in 3, 2, 1. Kennst du diese beiden Typen, diesen einen Iraner und den Deutschen im Podcast?
Hoss und Hopf?
Ja, wer ist von beiden welchen? Hoss ist doch der
Hoss ist, glaube ich, der Perser, oder? Weil ich kann mir nicht vorstellen.
Hopf ist der Deutsche, ne?
Weiß ich gar nicht.
Bruder, der ist ein lupenreiner AfD-Wähler, ne? Der ist ein Lupen und der akzeptiert, dass quasi die AfD rechte Ideologie vertritt und der rechtfertigt das die ganze Zeit damit. Also der ist, pass auf, der hat sich quasi so eine Reichweite aufgebaut und so eine Zuhörerschaft so.
Ja.
Und das haben die ganz clever gemacht über Bitcoin, über Immobilien, über Vermögen. Also so Dinge, die die Leute triggern.
Ja, ich habe gehört, der eine soll auch 500 Millionen.
Jo, 500 Millionen hat der, ganz genau. Der hat 500 Millionen in Bitcoin. So. Nur Gott weiß woher, aber ist okay. Auf jeden Fall
sitzt viele, der da. Ich kenne viele Iraner, die 500 Millionen.
Und dann machen die ihre kleinen Shortcuts. Die nehmen so Shortcuts dann aus diesen Ansagen, die der macht oder diesen Ansprachen, die der hält.
Ja.
Über was die Politik verkackt hat und sagt dann, wie cool die AfD das macht und das unterlegen die immer mit Musik. Der Typ ist ein lupenreiner AfD-Wähler und der sitzt so ein Iraner und der nickt alles so ab, so, ja, ja, du hast ja recht, ich habe 500 Millionen Vermögen. Bruder, die beiden, ich schwöre dir, wenn man sich ein bisschen mit denen befasst und sich das ein bisschen über den Tellerrand schauen gucken kann, ja, was der für eine Ideologie eigentlich in sich trägt, das ist ein Rechter. Das ist ja ein ganz normaler Rechter. Und wenn Kanaken sich das angucken und glauben, boah, der hat voll das geile Mindset, der ist voll reich und deswegen gucke ich mir das an, dann sind die hängen geblieben, meiner Meinung nach hängen geblieben.
Ich hätte jetzt schon was ein bisschen Spicigeres erwartet.
Was hättest du gedacht?
Ja, ich weiß nicht, dass schon jemanden jetzt irgendwie so auf die Schlachtbank führst, der mehr mit unserer Bubble zu tun hat. Weil ja, die kriegst du über TikTok und so mit, aber die haben jetzt nicht wirklich viel
mit unserer Bubble,
zu tun. Und ich weiß halt nicht genug über die, weil alles, was ich von denen kenne, sind halt wirklich nur diese Shortcuts,
die man sieht. Ja, diese Shortcuts gehen immer darum, dass der irgendwie so eine...
Klar, aber ich will mir nicht rausnehmen, mir eine Meinung über die zu bilden, ohne mir wenigstens mal eine Folge von denen komplett angehört zu haben. Also nur jetzt über die Shortcuts.
Ne, ist ja auch vernünftig, was du sagst. Ne? Ich habe das jetzt über die Shortcuts gemacht und ich sage auch dazu ganz ehrlich, ich bin am Ende, geht's mir auch nicht darum, hier mit meiner Meinung immer richtig zu liegen. Mhm. Aber wenn ich von einem Typen die ganze Zeit immer nur mitkriege, dass der immer so sagt, die Regierung hat uns verarscht, die ist das, was ja auch irgendwo der Wahrheit entspricht. So, das will ich ihm gar nicht abstreiten. Aber dann immer als Paradebeispiel für pro die AfD aufzählt, dachte, Digga, was ist das denn, Digga? Das ist doch, da mach doch einfach, zieh dir ein T-Shirt an, wo AfD draufsteht, und hör auf mit der Scheiße, die du da machst.
Guck mal, da kann man eine geile Brücke schlagen. Was denkst du, wie eng ist das, wie nennt man das? Also es gibt einmal Aluhut, Schwurblerei, ja, Verschwörungsscheiße und systemkritisch sein.
Ja.
Und diese Grenzen verschwimmen immer mehr miteinander. Weißt du, was ich meine?
Natürlich,
also wie systemkritisch 100%. Kannst du sein? Kannst du heutzutage noch sein? Oder rebellisch, wie auch immer, nenn es wie du willst, ohne direkt als Schwurbler abgestempelt zu werden?
Ja, es ist sehr schwierig, aber guck mal, es gibt natürlich Fakten, an denen du dich orientieren kannst. Und wenn du sagst, und das ist ja die Wahrheit, dass ein Jens Spahn beispielsweise an diesen Masken mitverdient hat, so, obwohl der in der Politik sitzt und später dann gesagt hat, ey, ich sag dazu nichts mehr. So, ich will mich dazu nicht mehr äußern. Oder ein Olaf Scholz sich nicht mehr an die Cum-Ex-Cum-Geschäfte erinnern kann.
Ja.
Dann ist das offensichtlich, dass diese Leute irgendwas zu verheimlichen haben. Dann ist das offensichtlich. Das hat nichts mit Schwurbelei zu tun. Das ist ein Fakt, meiner Meinung nach.
Ja.
So, jetzt kann man hingehen und sagen, ey, das sind diese Leute, denen kann ich nicht vertrauen. Das sind für mich Leute, mit denen will ich nichts zu tun haben.
Mhm.
Aber aufgrund dieser Tatsache hinzugehen und zu sagen, die AfD macht es besser, weil sie das so und so sagen, um quasi genau, die spielen ja genau mit diesen Sachen, macht es nicht besser. Weil du musst dann auch akzeptieren, alles andere, was die AfD sagt. Die AfD sagt nämlich nicht nur, dass die Regierung scheiße ist, die sagt auch menschenfeindliche Sachen. Und wenn du das akzeptierst, also quasi du akzeptierst menschenfeindliche Äußerungen, nur um den amtierenden Regierenden quasi eins auszuwischen, dann bist du dumm. Dann bist du meiner Meinung nach dumm. Dann bist du einfach dumm, weil du hast dann nicht verstanden, dass diese Leute genau die gleiche Ideologie, die gleiche Agenda verfolgen wie die anderen. Politiker sind für mich einfach richtig geisteskranke Gangster in Anzügen. Die ist diplomatisch ausgedrückt, die alles diplomatisch ausdrücken, aber hintenrum sich alles weggreifen. Ob es die Grünen sind, ob es die Linken sind, ob es die Rechten sind, ob es die Liberalen sind. Ich habe ja letztes Mal meinen Punkt dazu gesagt. Deswegen sage ich, Schwurbelei fängt für mich persönlich an, wenn einer aufgrund eines YouTube-Videos mir erklären will, die Pyramiden wurden von UFOs gebaut. Pass auf, lass mal jetzt dahingestellt sein, warum diese Pyramiden gebaut sind. Ich weiß es auch nicht. Es kann ja sein, also pass auf, es kann ja sein, dass die von UFOs gebaut worden sind. Ich will das gar nicht so irgendwie so verneinen, aber es steht eigentlich auch im Islam drin, woher die kommen. Wenn man sich ein bisschen mit dem Islam auskennt. Aber ich will jetzt nicht so sehr
auf die. Aber das ist genau das, so eine Sache. Zum Beispiel jetzt so eine Pyramidengeschichten, das ist für mich so eher, wenn ich zum Beispiel mit, ich habe ja auch schon mal über Pyramiden geredet. Und das ist so, Das ist so für mich mehr philosophieren, wenn wir darüber reden.
So einfach so ein bisschen ins Grüne reindenken, so ein bisschen.
Ja,
so
ein bisschen. Da kann man auch mal sich ohne direkt die Angst davor zu haben, dass du morgen von irgendeinem Medium als Verschwörungstheoretiker abgetan hast, einfach mal darüber rumphilosophieren.
Das macht ja auch Spaß.
Das ist ein unfassbarer Gebäude. Wie sind die dort entstanden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit Stein und Meißel von ein paar... Sorry, dass ich...
Sklaven,
ja. Ja, aber trotzdem, ne, ja, man will nicht so empathielos wirken. Ne, dass das Tausende von Sklaven gewesen sind, die mit Stein und Meißel tonnenschwere Steine perfekt symmetrisch auf... Da kann man ruhig ein bisschen rumphilosophieren, ohne dass die Leute dir direkt einen Aluhut aufsetzen möchten.
Natürlich, ne? Aber es gibt auch Leute, Pam, und da musst du auch ganz ehrlich sein, die sagen ja, ey, pass auf, guck dir, ich schick dir jetzt mal einen Link, da siehst du, woher die Pyramiden kommen. Und dann schicken die dir so einen vercrackten YouTube-Link und du denkst, das kann nicht deine Quelle sein, Bro, das kann nicht deine Quelle, aber es ist deren Quelle. Und das ist für mich, da fängt es an, wenn die dann so auf dieser Meinung basieren und sagen, das ist die einzig wahre Meinung, weil das irgendein Typ, der irgendwo sich in Ungarn einen Doktortitel gekauft hat, in England darüber einen Vortrag hält, dass das in Stein gemeißelte Wahrheit ist.
Ich weiß gar nicht, wo fing das alles an? Ich zum Beispiel...
Menschheit.
Nein, guck mal, ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich bin 1990 geboren. Ich kenne das eigentlich, dass du als im Jahr 90 geboren da einer der Jüngeren bist. Ja. Ich komme noch aus der Generation.
Jetzt bist du aber nicht mehr einer der
Jüngeren. Wollte mich immer 89er machen, damit ich ein bisschen älter bin. Ich war richtig 90er. Ja? Jetzt heutzutage bist du als 90er gefühlt alter Sack für die Leute. Und ich habe das so mitbekommen, ich weiß noch ganz genau, dieses gesamte Systemkritik bis hin zu verschwörungstheoretisch sein und so, fing bei mir mit Loose Change an. Loose Change, das war eine Dokumentation zu 9-11, die habe ich gesehen mit 14, 15 Jahren. Und da war ich so, das erste Mal ging ich dann zur Schule, hey, die haben uns alle verarscht und so, das sind alles Bösewichte da oben, dies und das. Aber kann das sein, dass mit 9-11 wirklich erst dieser ganze Kram angefangen hat?
Nein, oder gab es das schon vorher? Nein, das gab es schon vorher. Ich erinnere mich jetzt wirklich, als mein Vater, ich kam nach Hause von der Ausbildung, da war dieser, ich mach den Fernseher und ich hatte immer diese Angewohnheit, wenn ich nach Hause kam von der Arbeit, meine Mutter hatte mir Essen gemacht, konnte ich mir warm machen, weil ich kam halt so erst 16, 17 Uhr, die haben natürlich nicht gewartet bis 16, 17 Uhr, hab mir einen Teller genommen, bin auf mein Zimmer, hab mir den Fernseher angemacht und hab ein bisschen so geguckt, da haben so 17 Uhr diese Sitcoms, die immer lief. Und ich weiß noch, auf jedem Sender lief dieses World Trade Center Ding, dass das am Brennen war und das war noch nicht mal eingestürzt, das war noch so am Dampfen. So,
ich weiß noch genau, ich habe das Jugendgericht geguckt und die Sendung wurde abgebrochen, damit die da, und ich war richtig abgefuckt. Ich habe gesagt, was zeigen die mir jetzt, Alter? So, ich habe nichts verstanden.
Ne? Und ich weiß noch, dass mein Vater mir gesagt hat, als er das gesehen hat, er so, das ist so, das haben die selbst inszeniert. Mein Vater hat das sofort gesagt, so einfach aus dem Stegreif heraus. Ja. Aber jetzt muss man sich auch den Background von meinem Vater angucken. Mein Vater ist 50er Kind, also in den 50er geboren.
Der hat den CIA-Putsch gegen Mossadegh richtig miterlebt.
Nicht nur den, der hat auch mitbekommen, dass der Iran und Irak von USA aufeinander gehetzt worden sind. Seine Brüder haben da gekämpft in dem Krieg. Dann haben sich einfach Nationen an die Hand gegeben. Und vorher waren Saddam und der Schah richtige Freunde. Deswegen, sowas gab es, glaube ich, schon immer in der Geschichte der Menschheit. Es gab auch so eine wilde Verschwörung, da will ich jetzt gleich drauf eingehen, mit Rothschild, wie er dann den England-Krieg und so dann die ganzen Aktien gekauft hat. Bullshit, so keine Ahnung. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Aber ich denke, dass es mittlerweile aber salonfähiger geworden ist. Da gebe ich dir recht.
Also die Gesellschaft ist für mich voll gespalten, was das angeht. Ja. Es gibt die Vollverschwörungstheoretiker und es gibt so die Anti- Verschwörungstheoretiker, die so richtig jetzt so...
Die mich dafür verurteilen würden, dass der 9-11 zum Beispiel
das splittet sich schon so, dass die, wenn du sagst, ey, 9-11, jetzt mal, geh mal von allen Verschwörungstheorien weg, so, aber ich bin schon davon überzeugt, Inside-Job, dann sagen die Schwurbler.
Naja.
Es ist das, wie es präsentiert wurde. Osama Bin Laden hat da Dings gemacht. Wenn du da schon irgendwie der Version widersprichst, dann bist du schon auf der Seite der Verschwörungstheoretiker. Es gibt also quasi die Mainstream-Konform, die sagen, ey, das, was uns erzählt wird, das ist so und wir brauchen nicht immer in allem probieren, eine Lüge zu suchen. Und es gibt diejenigen, die in allem eine Lüge suchen.
Ja, klar.
Und ich sehe mich irgendwie wie jemanden, der noch in der Mitte schwimmt.
Ich auch.
Verstehst du?
So eine kleine süße Verschwörung ist geil, aber so eigentlich die Wahrheit ist auch mit Fakten belegbar. Ja,
für mich, ich finde es affig, so irgendwie hinter allem immer einen riesigen Komplott suchen zu wollen, weil das ist ja auch Schwachsinn. Aber genauso affig finde ich ist, wenn du dir jetzt so krampfhaft probierst, jeden, der irgendwie systemkritisch ist oder auch mal an etwas nicht glaubt oder sagt, das ist eine Lüge, das ist eine Scam, ey, die probieren uns hier zu verarschen oder alleine nur das Wort die benutzt, dass du denen direkt sagst, wer sind denn die?
Wer sind denn die?
Wer meinst du denn mit die?
Ja.
Sind das die bösen sieben Bilderberger, die an einem Tisch sitzen und uns probieren zu regieren? Nein, Alter, du Hundesohn, ich habe die gesagt. Mann, was willst du von mir, Alter? Ich meinte die. Wer auch immer, irgendwelche Hurensöhne, die das machen, was die machen.
Die Hurensöhne.
Ist, was ich
aber es ist echt krass, ne, guck mal, ich will jetzt auch gar nicht dieses 9-11 aufmachen, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, guck mal, was die nach dem 11.9. Entschuldigung, genau, September, ich werfe hier auch Daten durcheinander, ich verändere die Politik in unserem Podcast.
Die Geschichte. Das war gar nicht September, das war November.
Auf jeden Fall, guck mal, was die danach mit dem Irak gemacht haben. Bruder, die haben den so destabilisiert. Nicht nur Irak, die haben Afghanistan auf den Kopf gestellt. Die haben Irak auf den Kopf gestellt. Die haben sich danach Gaddafi geholt. Die haben jeden Einzelnen im Nahen Osten oder im Mittleren Osten auf den Kopf gestellt. Mit der Begründung und mit der Rechtfertigung.
Nuklearwaffen.
Und am Ende haben die gesagt, ey, da waren ja keine Nuklearwaffen. Verdammt, tut uns leid. Aber 1 Million Irakis sind gestorben. Kinder, Frauen. Aber da war die woke Bubble nicht, das war denn nicht woke genug. Aber lass uns davon wegkommen, Bruder, sonst kriege ich wieder hier einen leichten Nervenzusammenbruch.
Ja, sowas Ähnliches passiert ja gerade wieder auf der Welt. Also, ja, kann man jetzt auch drüber debattieren, ne? Ob jetzt jedes Mal, wenn sowas Schlimmes passiert, dass eine False Flag ist, damit alles legitimiert wird, was danach gemacht wird, oder ob diese Dinge halt tatsächlich passieren und diese Menschen, dass sie sich danach einfach auf einem Rachefeldzug befinden und unfassbar viel Leid anrichten und dann erst nach 10 Jahren wach werden und sich denken, Alter, was haben wir in unserem Gewaltwahn, in unserer Rachenlust, Alter, hier eigentlich für eine Scheiße veranstaltet? So. Was auch immer es von beiden ist, beides ist Scheiße und deswegen fuck the world. Und hoffentlich.
Also, das ist wirklich, ne, nochmal, es ist alles so politisch, dass ich deswegen wirklich, das ist auch einer der Gründe, so unpolitisch geworden bin. Weil alles, wenn du alles verstehen willst und alles begreifen willst und alle Daten und zusammenst, dann musst du immer weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Das alles ist nicht heute entstanden, das alles ist nicht gestern entstanden, das ist auch nicht vor 10 Jahren entstanden. Ja. Das ist, weißt du, wo hat das angefangen? Wer hat damit angefangen? Und darauf habe ich gar keinen Bock mehr, weil im Endeffekt, es gibt in diesen ganzen Geschehnissen, in diesen ganzen geopolitischen Strategien und die, wie sie alle machen und tun und so, gibt es keine unschuldigen Hände. Es gibt kaum unschuldige Hände in dieser ganzen Sache. Wenn es jetzt dazu kommt, dass man sagt, ey, wer überfällt andere Länder, wer greift andere Länder an, wer ist irgendwie Aggressor, wer ist nicht Aggressor. Es ist alles so komplex und alles so undurchsichtig, dass ich sage für mich selber, ich bin
einfach... Vor allem verändert es nichts an deinem Leben.
So, ich bin deswegen nicht so unpolitisch geworden, wie es nur geht.
Klingt jetzt ein bisschen ignorant, aber entweder sagst du, ey... Ich mach's mir zur Aufgabe, etwas in der Welt zu verändern. Ich begib mich auch in Gefahr und gehe in diese Gebiete und das ist jetzt meine Berufung. Ich will etwas machen auf dieser Welt. Ja. So, ne? Dann okay, dann bist du da drin, so, mittendrin statt nur dabei. Aber ansonsten bist du eine Privatperson, die probiert hier irgendwie ihre Zeit über die Bühne zu bringen. Und was bringt dieser ganze Scheiß? Also ich weiß nicht, warum die Leute so emotional aufgeladen sind, wenn es um solche Themen geht. Aber kann natürlich auch sein, dass es von unserer Perspektive aus auch leicht ist, darüber zu sprechen, weil es uns finanziell vielleicht ein bisschen besser geht als anderen Menschen. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der irgendwie wirklich irgendwie gucken muss, dass er seine Kohle am Ende des Monats noch auf dem Konto hat oder wie er über die Runden kommt in den letzten 8 Tagen oder so, dass er ganz anders über die Welt und über Dinge nachdenkt, die passieren. Ja. Und dass er natürlich auch für seine eigene Unzufriedenheit und für seine eigenen unerfüllten Träume, sage ich mal, irgendwie die Verantwortung in gesellschaftlichen Problemen sucht und deswegen vielleicht emotional aufgeladener ist, als wir es sind. Ich weiß es nicht.
Na, aber apropos Geld, mein liebster Freund.
Ja.
Hast du mitbekommen?
Was denn?
Mit P. Diddy, der reiche Motherfucker, was er da macht.
Ja, Bruder, das ist ein bisschen unangenehm für mich, weil ich habe in den letzten Jahren hier den einen oder anderen 16er gedroppt, indem ich mich mit Diddy verglichen habe.
Okay.
So einer auf der P. Diddy des Deutschraps.
An alle kennst du,
jetzt habe ich, hab ich gehört, dass wenn ich auf Jay-Z umschwenke, dass es auch nicht viel besser sein soll. Ja, es ist ein bisschen erschreckend. Es fing ja schon an vor ein paar Monaten, dass er tatsächlich was mit dem Auftrag des Mordes an Tupac zu tun haben soll. Dass er was damit zu tun haben könnte, weiß ich schon, seitdem ich diese Unsolved-Serie gesehen habe. Also die Serie hat wirklich irgendwie vor 4 Jahren oder 5 Jahren einfach exposed, wer der Tupac-Mörder sein soll. Und dann ist es wirklich in der Serie derjenige gewesen, der jetzt vor ein paar Monaten offiziell verurteilt wurde. Das habe ich schon vor 4, 5 Jahren in dieser Serie gesehen. Das ist wohl Keefy D, der Onkel von diesem Orlando-Typen gewesen ist, mit dem sich Tupac nach dem Mike Tyson-Kampf da geboxt hat. Und das alles um eine Death Row-Kette ging und keine Ahnung was. Aber irgendwie ist P. Diddy wohl auch noch mit im Spiel, dass er diesen Typen auch schon vorher beauftragt hat und dass so zwei Interessen zusammenkamen. Dass die so schon den Auftrag hatten und an dem Tag dann auch noch von Tupac einen persönlichen Grund bekommen haben. Und die beiden Geschichten haben dann so, komm, der hat uns eh beauftragt, wir kriegen Geld dafür, plus wir haben jetzt auch noch einen Grund, komm, wir machen das jetzt einfach so mäßig. Und Tupac ist natürlich einer unserer Helden, also einer meiner Helden auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie du zu ihm stehst. Dementsprechend ist das auf jeden Fall etwas, was natürlich schon unnice ist, ja. Aber jetzt kommen natürlich auch nochmal ganz andere Vorwürfe zutage, wo ich mich langsam echt wirklich frage, ist das so? Sind alle unsere Helden oder unsere Stars in Wirklichkeit Hurensöhne? Ist diese Culture, dieses, wo wir unser Leben reingegeben haben und was eigentlich so etwas Positives sein soll, ist die echt so verdorben und vergiftet? Und was ist mit uns, wenn das so ist? Was für eine Konsequenz ziehen wir daraus? Weil das, was ja gerade in Amerika passiert, passiert ja auch teilweise ein bisschen in Deutschland. Es passiert, glaube ich, gerade global, dass so viele Menschen exposed und geleakt werden. Ist das einfach nur eine Welle von Falschinformationen und das ist eine Masche, die gerade
gut funktioniert?
Die gut funktioniert überall auf der Welt? Oder ist das wirklich so? Haben wir wirklich so viele Hundesöhne, die wir eigentlich anhimmeln oder auf jeden Fall verehren, zu denen wir hochschauen, die absolut keine respektablen Menschen sind und aber in diesem Spotlight stehen? Ich weiß es nicht.
Naja, ich
mein, was macht es mit Hip-Hop? Ist Hip-Hop gefährdet dadurch?
Also, ich, Bruder, fang mit mir nicht an, über Hip-Hop zu reden, weil sonst sage ich dir ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung zu Hip-Hop ist ein bisschen tricky im Moment, so die letzten Jahre. Ich bin noch jemand, ich gehe wirklich, wenn zum Beispiel hier Witten Untouchable oder wenn noch so teilweise der Lange oder sowas in dieser Richtung stattfindet, ich gehe da wirklich noch hin. So, ne? Ich rufe dann meistens den Karim vom Ruhrpott aus Witten, rufe ich an und der nimmt mich dann mit auf so Jams und dies, das. Und aber Hip-Hop an sich, wie du das und ich kennengelernt haben, das gibt's so nicht mehr. Writer, die ich kenne, die Züge bomben gehen, die alles noch kaputt machen mit ihren Dingern, die hören keinen Hip-Hop mehr. Die hören mal vereinzelt noch den einen oder anderen Deutschrapper, aber die hören ganz andere Art von Musik. DJs, die in Clubs auflegen, die aus dem Hip-Hop-urbanen Sektor wie du und ich kommen, die ziehen sich nicht zwangsläufig deutsche Rapper rein. Deutsche Rapper halten sich eh für den Nabel der Welt und ziehen sich weder Graffiti noch irgendwie Breakdance rein. Breakdancer haben gar nichts mehr mit Rap zu tun. Also dieses Hip-Hop-Ding, was du und ich kannten oder kennengelernt haben, das gibt's schon mal gar nicht mehr, so in dieser Form. Aber worauf du jetzt so ansprichst, dass diese Jugendhelden oder Jugendidole, Mann, die Wahrheit ist doch, wer hat denn nicht aus deiner Generation oder aus meiner Generation, wer hat denn nicht früher R. Kelly gehört? Bruder, R. Kelly ist ein geisteskranker Motherfucker.
R. Kelly war auf dem Weg dazu, dahin der nächste Michael Jackson zu werden.
So, der zu Recht jetzt im Knast schmort, so weißt du? Mhm. Und deswegen, ich will jetzt niemanden hier vorverurteilen, aber wenn P. Diddy das gemacht haben soll und was da für Vorwürfe im Raum stehen und der dafür verurteilt wird, dann wäre das für mich kein Grund zu sagen, ich distanziere mich von dieser Kultur oder von diesem Hip-Hop-Ding, weil im Endeffekt schlechte Menschen findest du überall. Weißt du, also verstehst du, was ich meine? Mhm. So ein Bösewicht, der so, da, wenn das Böse aus dem rauskommt und der da seine...
Beziehungsweise wenn er Macht bekommt, Leute zeigen ihr wahres Gesicht, wenn sie Macht haben. Es gibt ja dieses
Sprichwort, Macht korrumpiert einfach. Ne? Und wenn einer mit bösen Bad Vibes an Macht gelangt, der ist gefährlich für jeden. Für jeden in seinem Umfeld, für jeden, der in seinen Netzwerken stattfinden will. Das ist einfach so. Gibt's ja aber ganz kurz noch, nur damit ich will jetzt nicht pseudomäßig Hip-Hop verteidigen, aber das Ganze gibt's ja auch in der Filmbranche. Es ist ja nicht
auch so. In der Sportbranche.
In der Sportbranche, Filmbranche. Ja. Deswegen würde ich mich jetzt von einer Sache nicht distanzieren. Ein Langläufer hört auch nicht auf, weil irgendein,
weißt du. Ja, ich sehe das ein bisschen anders, aber ähnlich auf jeden Fall. Ich denke, dass jeder Mensch etwas Böses und auch etwas Schlechtes in sich drin trägt.
Ja.
Ich glaube auch, dass es Berechtigung für Böses gibt, dass du auch Böses, was du in dir hast, ab und zu im Leben bewusst einsetzen musst. Und ich denke, dass du beides, also je nachdem, was du von beidem ernährst, wächst das eine oder das andere in dir. Und du und ich, wir könnten auch so werden, wenn wir nicht auf uns aufpassen würden. Das heißt, wenn die Macht kommt, zeigt sich, wofür du diese Macht einsetzt und wofür du die benutzt.
Welche Seite du willst in dir drin.
Weißt du? Und weil es ist sehr leicht, mit so einer Macht böse Sachen zu machen oder Dinge zu machen, die moralisch verwerflich sind.
Unterdrücken, als Beispiel.
Und dann, ich denke, dass es auch nicht direkt mit der schlimmsten Tat beginnt. Es fängt langsam an. Du merkst, du kannst den einen oder anderen für dich laufen lassen. Dass du jetzt die Power hast. Dass Leute, die vorgestern nicht mal bereit wären, ans Telefon ranzugehen, jetzt auf einmal für dich Gefälligkeiten erledigen gehen. Und dann fängst du an, dann merkst du, du hast Zugriff auf Leute, du kannst Dinge beeinflussen, du hast Einfluss. Und dann stellt sich die Frage, was bist du für ein Typ, wofür nutzt du das? Ne? Und klar, verärgert es mich zu sehen, dass irgendwie P. Diddy war immer so jetzt kein, musikalisch fand ich den nie jetzt interessant. Ja, ja. So, der war immer so der Produzent, der ab und zu mal einen Part gesungen hat, aber als Unternehmer, als CEO war er krass. Würde sowas morgen über Eminem rauskommen, würde mich das schon mies abfacken, Alter. Das würde mich schon mies abfacken.
Weil du dich dann so persönlich getriggert fühlen würdest?
Ja, weil ich mich viel mit seiner Musik identifizieren konnte, weil ich seine Musik viel gehört habe, weil die mich durch meine Jugend begleitet hat, weil mir viele Songs von ihm was bedeuten. Wenn ich jetzt so etwas total Geschmackloses über ihn herausfinden würde, was so seine gesamte Person für mich... Also ich bin schon der festen Überzeugung, dass der Charakter eines Künstlers dafür sorgen könnte, dass du seine Musik nicht mehr hören kannst.
Absolut, 100%. Aber ich will jetzt mal so was vorwegnehmen, was aber auch ein bisschen nur auf Theorie basiert.
Ja.
Das klingt so voll verurteilend, ne? Das ist so richtig geisteskrank, was ich mache. Aber bei P. Diddy und R. Kelly ist es tatsächlich so, man hört das und dann denkt man sich so, könnte was dran sein. Und dann gucke ich so Eminem an und dann denke ich mir so, nein, nicht Eminem. Also hast du auch dieses Gefühl?
Ja, ja.
So, ich denke so, nein, niemals, der würde sowas niemals machen, der ist viel zu cool, der ist viel... Und irgendwie hat man so eine Intuition, so eine Unbewusste. So. Bei manchen denkt man sich so...
Bei 50 kannst du dir das auch nicht vorstellen.
Boah, gute Frage.
Aber
weißt du, was ich mir bei 50 vorstellen könnte? Ja, aber weißt du, was ich mir bei 50 vorstellen könnte? Dass der ungerecht ist, wenn es um Geld geht.
Der kann so ein kleiner Tyrann, Unterdrücker sein auf diese Street-Ebene, aber der würde niemals... Ich habe auch so einen Ausschnitt vor ein paar Tagen auf TikTok gesehen, wie er schon mal in der Show saß und darüber geredet hat. Ich saß mal mit Diddy. Dann hat er mir irgendwas gesagt und meinte, ey, wenn wir das und das machen, können wir auch zusammen shoppen gehen. Und dann war ich so, will er mich gerade zu einer Bitch machen? Will er mit mir shoppen gehen? Also so der 50 Cent ist, glaube ich, jemand, der auch vom, also so ein rougher Typ.
Aber 50 ist hart, Bruder. Ne? Was der da in Social Media abfeuert, ist auch geisteskrank. Ja, ne? Der befeuert das alles. Ne?
Ich glaube, der ist der ekelhafteste Typ, mit dem du Beef haben kannst. Ich glaube, Farid hat sich auf jeden Fall gut
orientiert.
Orientiert. Ey, Digga, der hat da einmal Beef. Mit DJ Khaled, hast du mitbekommen, was er gemacht hat?
Mit seiner Mama, ne? Der ist ins Büro und hat die Mama beim Powernap so gefilmt.
Der hat Leute bei seiner Mutter zu Hause reingeschickt und die haben so Fotos von DJ Khaled. Also, kennst du so, deine Mutter hat so Bilder aufgestellt zu Hause. Yo, Khaled, wir sind bei dir zu Hause, Khaled.
Das ist schon krank, Digga. Das ist schon so etwas, wo ich so maximal verurteile.
Ja,
so,
auch wenn ich auch eigentlich. Aber
deswegen
warum wurde er eigentlich noch nicht gecancelt, wenn er auf diese Art und Weise agiert? Weil das ist bei ihm ja bewusst.
Ich weiß gar nicht, wie das zu dem Zeitpunkt war. Zu dem Zeitpunkt war dieses woke Ding noch nicht so. Man müsste im Nachhinein 50 quasi canceln. Und ob der nicht tatsächlich ein paar Türen dafür zubekommen hat, das weiß auch nur er selber, weil im Endeffekt, guck mal, 50s erste Album, Bruder, das höre ich heute noch, das war so, wow, das hat mir so andere Vibes gegeben. Das
ist eins der krassesten Alben, ne?
So, und, aber guck mal, wie dann so, er ist immer noch natürlich eine riesige Persönlichkeit und immer noch live und am Start und ist immer noch ein Superstar. Aber danach kam...
Er hatte 2 bis 3 Alben, die so...
Kam danach gefühlt nicht mehr... Guck mal, Eminem hat es ja über Jahrzehnte so hinbekommen.
Mhm.
Wer weiß, ob er da nicht für hier und da auch eine Bombe bekommen hat, von der du und ich nichts wissen.
Ja, kann sein.
Weißt du?
Klar.
Aber wie gesagt, ey, sollen die alle machen, aber sollen die eigentlich auch nicht machen. Und wenn es dann rauskommt, sollen die natürlich auch dann zu Recht verurteilt werden. Ich habe damit keinem irgendwie Sympathien, der da irgendwie Leute... vergewaltigt, missbraucht.
Um Gottes Willen.
Warum wir nicht drüber reden in diesem Podcast?
So, dann hätte ich noch 2 Geschichten. Ich hätte noch ein bubbliges Thema und dann ein allgemeines, sag
Erzähl
ich mal.
Mal.
Qatar, Goldman /AON, Insolvenz, Geschichten, Interview, hiphop.de. Ich habe da ein paar Sachen letzte Woche gesehen. Auch liebe Grüße an Giva an der Stelle.
Ich habe da ein paar Sachen gehört. Erzähl mal. Erzähl du mir mal.
Ich habe das Gefühl, dass du mehr weißt als ich, weil ich kenne nur den Gossip aus dem Netz und du bist immer ein bisschen mehr informiert, was die Insider-Infos angeht.
Ja, okay.
Und deswegen würde ich dich gerne fragen, was ist da passiert? Ohne, dass wir irgendjemanden hier in ein schlechtes Licht rücken wollen. Oder
man muss
so,
ja, ne? Er hat ja selber darüber jetzt geredet bei hiphop.de. Das heißt, er hat es selber aufgemacht, er hat sich dazu natürlich dann dementsprechend, er ist ja nicht dumm, er hat sich da hingesetzt und weiß, dass diese Frage kommen wird. Dementsprechend hat er auch auf diese Frage geantwortet,
ja.
Wie es da aussieht, wie das dazu gekommen ist. Und Qatar ist der Meinung oder sagt es dann so, dass er halt viel zu viel Verantwortung an Leute abgegeben hat, denn er hätte nicht diese Verantwortung übergeben können oder dürfen, weil die dann quasi mit dieser Verantwortung fahrlässig umgegangen sind. Ich meine, wir erinnern uns an Themen wie Meadow, Enno und wie sie alle heißen, die Jungs, der schöne Grüße an alle, die auch maximal dann zu dem Zeitpunkt erfolgreich waren oder sind.
Ja.
Und da ist es dann aber irgendwann so gewesen, dass die, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, so wie Katar das selber gesagt hat, zahlungsunfähig geworden sind. Okay. Und wie kann das sein, wenn alle Künstler gerade funktionieren, dass ein Label zahlungsunfähig wird? Das passiert, wenn Leute im Controlling schlafen. So erstmal.
Aber irgendeiner muss das Geld auch rausgegeben haben, damit es nicht mehr da ist.
Ja, ja, klar. Aber wenn eigentlich müsste denn, bevor das Geld rausgeht, Controlling dir sagen, Digga, hör auf, Geld auszugeben. Wir haben kaum noch Geld, ne? Aber wie gesagt, ob der da so aufgestellt war oder nicht, das weiß nur er und seine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt. Er stellt es ja auch so dar oder sagt, dass er da quasi sich nicht in der Schuld sieht, sondern er sieht sich schon in der Verantwortung, dass er da einen Fehler gemacht hat, das einfach so aus der Hand zu geben. Und er war auch selber zu dem Zeitpunkt, sagt er, maximal unterwegs. Also das heißt, hier mit seinem Film und seiner Musik und Label läuft und von A nach B zu Termin und heißt quasi nicht mehr den Fokus auf die wesentlichen Dinge wie das Label und finanzielle Strukturen etc. Aber was man dazu sagen muss, und die Erfahrung habe ich selber schon mal gemacht.
Also das ist seine Seite der Medaille, also das ist seine Seite der Geschichte. Genau. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar verärgerte Künstler, die eine andere Seite der Geschichte.
Wie heißt der? Cerro El Mero. Also, der hat doch gesagt, ey, hör mal zu, so, du hast deinen Onkelstatus bei mir verloren. Du hast bei mir deinen Onkelstatus verloren, weil du hast mich nicht cool behandelt oder du hast mit mir nicht richtig abgerechnet, ich warte immer noch auf Geld etc. Und der ist so verärgert darüber gewesen, dass er das auch bei Gazi, schöne Grüße an Gazi, mein Homeboy, erzählt hat. Grüß. So, ne? Und dementsprechend kam da so auch noch ein bisschen Wirbel mit in diese Sache rein. So Künstler, die halt quasi auf ihr Geld warten. Und er meinte dann halt auch, der Cerro El Mero, er ist nicht der Einzige, der auf Geld wartet. Es gibt noch andere, die auf Geld warten. So, und das ist dann natürlich so, dann wirkt es halt, in dem Moment wird es dann halt kritisch. So, weil, und das ist ein Gesetz in Deutschland, das unterschätzen viele. Ich habe aber schon mal die Erfahrung gemacht, es war aber auch nicht so dramatisch, weil es ging um eine kleine Sache. Wenn du eine GmbH platt machst, beziehungsweise die zahlungsunfähig wird, dann ist das nicht so wie die ganzen Shisha-Bar.
25.000 Euro nur.
Nee, so, dann sagt das Finanzamt, pass auf, mein Kollege, dann mach mal deine privaten Vermögen auf. Du zeigst uns jetzt, was du als Privatvermögen hast. Wenn das irgendwie so fahrlässig oder du irgendwie...
Der Geschäftsführer kann haftbar gemacht werden.
So, und wenn das alles der Fall ist, dann sagen die, okay, kein Problem. Hier ist dein Brief, füll mal aus. Zeig uns mal deine privaten Besitztümer, zeig uns mal dein Eigentum, dann zeig uns mal dein Vermögen, das schlüsselst du uns jetzt alles auf und dann holen wir uns das von dir und dann machen wir das Ding zu. Das heißt, ich hoffe für Rata oder für Jiva in dem Falle, dass die, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, die Kataloge, die ganzen Musikrechte beinhaltet von allen Künstlern, demnächst wieder so viel Geld einspielt, dass er diese Verbindlichkeiten, die anscheinend offen sind, begleichen kann, so dass das Finanzamt sagt aus Kulanz, okay, wir gehen nicht an dein Privatvermögen, du kannst das in naher Zukunft bei uns so und so deckeln. Aber dann bleibt immer noch die Frage, wie zahlt er dann die Künstler aus? Wenn du zeitgleich dem Finanzamt Geld schuldest und zeitgleich den Künstlern Geld schuldest, boah. Weißt du, das ist so ein bisschen... Das ist
eine ganz schwierige Situation und wie gesagt, ich will darüber mir kein Urteil erlauben, weil ich auch niemandem was vorwerfen möchte. So, ne? Aber es ist klar, weiß ja jeder, was Sache ist. Es ist entweder ist es so, wie er es erklärt, oder es ist das Einzige, was man als Grund nehmen kann. Ne? Also würde ich in so eine Situation geraten, würde ich entweder sagen, ja Leute, ich habe Scheiße gebaut, ich habe reingeschissen, ich habe zu viel Geld ausgegeben, ich habe euer Geld teilweise ausgegeben, das, was mir am Ende des Tages gar nicht zustimmen würde. Oder ich werde diese Ausrede benutzen, dass ich sage, ey Leute, ich muss die Verantwortung übernehmen, aber es war nicht bewusst von mir. Ich habe hier Mitarbeiter gehabt, die haben Scheiße gebaut. So. Welche, also die Künstler, die unzufrieden sind, wie ein Cerro El Mero, der bei Gazi im Stream zum Beispiel redet, er geht wahrscheinlich davon aus, dass ihm einfach sein Geld unterschlagen wurde oder dass er nicht korrekt abgerechnet wurde. Und Qatar erklärt jetzt von seiner Seite aus, dass das vielleicht so stattfand, aber dass es nicht in seiner Verantwortung lag, beziehungsweise dass er das nicht gemacht hat, weil seine Mitarbeiter Scheiße gebaut haben. Was auch immer es ist, ich kann an der Stelle nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich seit Jahren mein Business vernünftig mache und mich auch in Stress begebe dafür. Mhm. Ne? Wir hatten immer nur CEO, Millionen, Life is Pain, bla bla. Ich hatte in den letzten Jahren auch unzählige Momente, du kannst den Leuten ein Lied davon singen, wo es finanziell mal eng wurde, wo es Geschichten gab, wo man ein bisschen aufpassen musste.
Weißt du, woran das lag?
Ich
will das sagen, ne? Weil ich glaube, ich sehe da Parallelen zu Life is Pain und AON, aber mit dem Unterschied, du hast es anders gelöst, als Rata es gelöst hat, oder zu Goldman, oder wie das auch ganz ist. Ihr seid beide sehr schnell gewachsen. Dadurch, aber ich will jetzt nicht
wir unterbrechen. Ich weiß, was du meinst. Wir hatten Deals und wir sind größer geworden als der Deal, den wir mit einer Company geschlossen haben, es für uns vorgesehen hatte in den darauffolgenden Jahren. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass ich weiß, und du weißt das auch von mir, wenn ich gemerkt habe, es wird eng, es hat mich belastet. Ja. Mir war das nicht egal. Also wenn ich wusste, ich muss meine Künstler in 6 Wochen abrechnen und jetzt gerade ist irgendwie... es könnte problematisch werden. Das hat mir nachts keinen Schlaf gelassen, weil ich wusste, diese Leute müssen in 6 Wochen bezahlt werden. Und bis heute, und ich habe dieses Label seit Ende 2015, Anfang 2016, wurde jeder Künstler an dem Tag, an dem er abgerechnet werden musste, abgerechnet. Und ich bin auch jemand, wenn ich das nicht machen kann, ich kann nachts nicht ruhig schlafen. Und das muss Giver halt selber entscheiden. Und ich will ihm auch überhaupt keinen Vorwurf machen, aber ganz allgemein kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass wenn Leute wie wir, die am Ende des Tages aus mittelständigen Verhältnissen kommen, auch Straßen-Background haben, in so eine Position kommen und so eine Verantwortung tragen und auf einmal Millionen durch die Hände gehen, Verantwortung für viel Geld haben, dann kommt halt drauf an, bist du jetzt in dem Moment der Unternehmer oder kommt dieser Street-Typ in dir durch? So, und wenn dieser Street-Typ in dir durchkommt,
dann rippst du einfach alle,
weil du das überhaupt nicht übers Herz bringen kannst, dem jetzt ein paar hunderttausend auszuzahlen und den, Alter, früher als wir Dealer waren, wir haben jeden abgezogen, der uns Geld anvertraut hat, weil es Straße war, weil es dreckig war. Ja. So, aber hier, wir sind keine Dealer mehr, Bruder. Wir machen aber Musikbusiness.
Weißt du, ich habe das ja sehr nah bei Life is Payment erlebt.
Sorry, eine Sache. Ja. Selbst als Dealer ist es nicht schlau. Diejenigen, die als Dealer direkt jeden abrippen, haben kein langfristiges Geschäft.
Genau so ist es.
Diejenigen, die wenigstens korrekt sind mit ihren Kunden und mit ihren Leuten, die den Geld anvertrauen, aber auf der Straße denkst du vielleicht noch so kurzsichtig. Aber spätestens, wenn du in einem legalen Geschäft bist. Aber sorry, ich wollte nicht
ins Wort fallen. Alles gut. Du musst ja da deinen Gedanken zu Ende führen. Aber was ich dazu sagen will und sagen muss, ist einfach, guck mal, ich habe das ja lange bei Life is Pain hautnah miterlebt. Wir hatten ja oft Gespräche. Wir haben ja zusammen auch eine Zeit lang gute Geschäfte gemacht. Machen wir immer noch, aber ja, ich meine im Sinne von, dass du mich losgeschickt hast und gesagt hast, kümmere dich mal darum, mach mal dies, jenes. Mhm. Was mir auch viele Möglichkeiten eingebracht hat, muss man an dieser Stelle sagen, und mich auch viele Türen aufgemacht hat, aber das ganze Ding, ne, dieses Life is Pain, Goldman, AON, Banger-Musik, Selfmade kannst du sogar noch teilweise mit reinnehmen, damals Agro, das sind jetzt so, vielleicht tue ich jetzt irgendeinem Label Unrecht, ne, es gibt bestimmt noch mehrere Labels, aber das sind jetzt die ersten paar, die mir eingefallen sind. Das ist, guck mal, ihr habt alle so, ihr seid selber urbane Künstler und dann habt ihr ihr habt dann auch noch alle urbanen Künstler bei euch gesigned. Und dadurch, dass diese Leute irgendwann auch diesen Wappen, euren Stempel tragen, weißt du, in der Öffentlichkeit zum Beispiel, der Künstler ist bei Banger Musik gesigned oder der Künstler ist bei AON gesigned oder der Künstler ist bei Life is Pain gesigned, ihr seid denen gegenüber in so einer Verpflichtung, weil die das persönlich nehmen. Es ist nicht so, dass die bei irgendeinem Riesenunternehmen gesigned sind, wo 75 Mitarbeiter arbeiten, wo nicht mal jemand weiß, wer der Typ ist, der die Abrechnung macht, sondern die haben Zugriff auf den Labelboss. Der war nämlich derjenige, der quasi gesagt hat, ey, willst du nicht bei mir unterschreiben? Und die werden immer wieder, egal was passiert, den zur Rechenschaft, irgendwo auch zurecht ziehen, falls diese Abrechnung oder falls irgendwas nicht stimmt. Aber es hat auch einen faden Beigeschmack. Es ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite habe ich das oft miterlebt, und das weißt du auch selber, darüber haben wir auch oft Themen, jetzt gar nicht auf dich bezogen, allgemein bezogen, Künstler signen bei einem Label, und wenn es dann gut läuft, ja, was hat der Label schon für mich gemacht? Ich habe doch alles alleine gemacht. Aber läuft der Laden nicht gut, läuft die Mucke nicht gut, ist mein Label dran schuld. Also die Props ans Label zu geben, ist auch eine Kunst. Ne? Also an alle Young Artists da draußen, wenn ihr gerade gut funktioniert, ne, wenn euch der Rücken freigehalten wird, ohne Background, also so einfach auf künstlerischer Sicht.
Pause.
Dann müsst ihr dafür auch ein Stück die Leute honorieren, die Arbeit dafür machen, so, ne? Weil ihr seid nicht der Nabel der Welt. Natürlich seid ihr geile Künstler und ihr macht geile Zahlen und natürlich kommt das ein Stück weit durch eure Kreativität, aber das Backoffice muss auch stimmen. Und da muss ich vielleicht an dieser Stelle, auch wenn ich Giva nicht hier unter den Bus werfen will, Khatar den Vorwurf gefallen lassen, dass er damit zu fahrlässig umgegangen ist. Weil es einfach, er ist immer größer geworden, er hat immer mehr gesigned, er hat diesen Tower da aufgezogen, er hat natürlich irgendwo, was auch menschlich ist und das kann man ihm vielleicht auch nicht vorwerfen, er hat groß gedacht, er wollte groß denken. Und das ist auch völlig legitim, groß zu denken, aber da musst du auch groß handeln. Da musst du auch groß agieren. Und das ist, glaube ich, schwer, wenn du selber noch Künstler sein willst, wenn du selber noch Filme drehen willst und dann aber auch noch auf die Abrechnung und die Ausgaben gucken willst. Das ist schon eine Champions League, so, weißt du? Und da denke ich,
ja. An der Stelle an alle Künstler, die auf ihre Indie-Label-Chefs abgefuckt sind, die im Hintergrund Verträge mit den großen Major-Labels haben, macht euch keine Sorgen, diese Großkonzerne rippen uns alle auch ab. Und da wirst du niemals irgendwas feststellen können, der Sache auf den Grund gehen oder sonst irgendetwas. Das ist einfach, damit musst du einfach leben. Aber das ist ein riesiges Thema, was ich jetzt hier gerade anschneiden könnte, will ich aber nicht machen, weil wir natürlich noch ein paar Jahre in dieser Industrie unterwegs sind und deswegen auch auf das Wohlwollen dieser Mafiosis angewiesen sind an der Stelle. So, deswegen machen wir das auch wieder zu. Letztes Thema, können wir nur kurz ein paar Minuten anreißen, dann sind wir auch, glaube ich, durch für heute. Ich bin ja jetzt vor 2 Monaten von Berlin, nach 7 Jahren, knapp 7 Jahre Berlin.
Alter, und ist NRW nicht geiler?
Na, ja, das ist genau die Frage. Ich habe wirklich knapp 7 Jahre in Berlin gelebt. Das ist so krass. Die Zeit geht dort auf jeden Fall viel schneller um als hier. Ja, das kann ich schon mal sagen. Und jetzt bin ich seit 2 Monaten hier und oder knapp 3 Monate jetzt sogar mittlerweile schon und bin in dieser Zeit gar nicht in Berlin gewesen und war letzte Woche das erste Mal wieder dort.
In Berlin?
Es war geiles Wetter, während es hier die ganze Zeit am Regnen ist. Okay. Und dann hatte ich so kurz dieses, okay, ich weiß jetzt langsam wieder, warum ich damals hier hingezogen bin. Bereue ich es jetzt schon, bevor ich richtig angekommen bin. Und ich bin so die ganze Zeit hin und her. Und deswegen wollte ich mit dir einfach mal über die Pro und Kontras reden. Das hier gibt's ja in der Hip-Hop-Szene sowieso diese NRW-Berlin-Fehde. Und jetzt machen wir es mal aufs Allgemeine. Was ist, ich weiß, du bist sowieso verfällt. Du lebst in Gladbeck seit 100 Jahren, Mann. Du willst einfach nicht raus aus Gladbeck. deswegen bist du vielleicht auch nicht der beste Gesprächspartner dafür. Aber ich würde mal gerne ein bisschen ein paar Pro und Kontras Berlin versus NRW.
Ich weiß nicht, ich habe einmal Ali Boumaier getroffen. Ja. Der hat uns Nike eingeladen. Da waren wir in Frankreich zu EM. Deutschland, Polen, das Spiel.
Ja.
Ich habe mich mit Ali gut verstanden. Da waren auch noch Cello Abdi, Hani und so. Und das Erste, was mit Ali irgendwann abends im Gespräch kam, ja, ihr Leute aus NRW. Und dann habe ich gedacht, wen meinst du mit ihr Leute aus NRW? NRW ist so groß und Gladbeck hat nichts mit Köln zu tun. Köln hat nichts mit Düsseldorf zu tun. Düsseldorf hat nichts mit Bochum zu tun. Das ist so völlig eigenständige Städte, die, weißt du so, das habe ich auch versucht den Leuten, aber ich glaube, die Leute aus Berlin, die gucken aus NRW wie auf eine Einheit. So, das ist so, die kennen sich alle in NRW.
Wir kennen uns alle gegenseitig.
Wir kennen ja gar keinen so, weißt du, jeder macht so sein eigenes Ding. Ja. Ich glaube, um das mal so irgendwie von meiner Seite aus zu sagen, für mich ist Berlin nichts. Berlin ist cool für ein paar Tage, ich mache dann mein Business, ich gehe dahin, treffe ein paar Freunde, ist auch schön da zu sein, aber ich packe dann auch wieder meine Taschen und verschwinde aus Berlin. Weil für mich ist Berlin eine Stadt geworden, in der so viel anonym ist und so viel Schnelligkeit, also so Schnelllebigkeit, dass du, also ich glaube, ein Berliner könnte dir nicht mal sagen, wer sein Nachbar ist. Weißt du, und ich bin so ein Mensch, ich brauche das so ein bisschen für mich. Ich bin auch so aufgewachsen, da muss jeder seine Vor- und Nachteile drin sehen. Ich weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich mit dem und den reden will, wenn das und das ist, wenn jenes ist. So, ich bin ein bisschen vertraut mit dem Ruhrgebiet. So, man kennt mich im Ruhrgebiet, ich kenne das Ruhrgebiet. Ich gehe hier mit erhobenem Haupt durch die Städte, ich schulde keinem was. In Berlin ist jetzt gar nicht so nach dem Motto, dass es um Fame geht, aber es geht so darum, du verschwindest in dieser Masse von Menschen. Und auch, du weißt gar nicht, wer es wäre irgendwie so. Da reden Leute teilweise gar kein Deutsch, die reden Spanisch, die leben da aber seit 5 Jahren, die wollen aber auch gar kein Deutsch lernen, weil die in irgendeiner hippen, schicken Bar arbeiten, wo gar keiner Deutsch redet, wo alle auch nur Englisch und Spanisch. So. Und ist das nicht so? Ist das nicht so? Und das ist nichts für mich, Bruder. Das ist für mich zu unpersönlich. Das ist einfach zu unpersönlich. Aber vielleicht werden die Berliner sagen, ja, das stimmt nicht, in meinem Kiez, ich kenne jeden. Aber du kannst mir mal vielleicht als jemand, der beide Städte erlebt hat, sagen, was das Pro von Berlin ist, dass man sagt,
ja, ich kann es ja am besten erklären, weil es gibt ja irgendeinen Grund, dass ich nach 7 Jahren gesagt habe, ich ziehe wieder zurück aus Berlin und was wirklich unüblich ist. Die meisten Leute, die nach Berlin ziehen, bleiben da auch hängen und kommen dann nie wieder raus, außer die verlassen Deutschland komplett. Ich muss sagen, die ersten 2, 3 Jahre waren richtig geil und es war essentiell wichtig für mich, für mein Leben, für meine Zukunft und fürs Label.
Hast du dich dort weiterentwickelt?
Für meinen Horizont, ja. Es war wichtig, dass ich einmal ganz kurz hier aus diesem Trotz ausbreche und du weißt ja auch, was für ein Umfeld ich hier hatte und wie wir hier teilweise in Essen unterwegs waren und es war für mich wichtig, einmal auszubrechen. Das war wichtig, so. Und ich bin auch der Meinung, Lebensqualität, je nachdem, wie man Lebensqualität beurteilt, hast du dort schon mehr. Es fängt schon an beim, wenn du morgens aufstehst, kannst du dich zwischen 100 verschiedenen Frühstücksläden, die dir alle auf dem höchsten Niveau das geilste Essen servieren, entscheiden, wo du was essen gehst. Und das kannst du genauso mittags und genauso abends. Und du kannst auch um 23 Uhr dir immer noch das geilste Essen besorgen. Wenn ich hier um 23 Uhr durch die Straße fahre, ich sehe keine Menschenseele mehr da draußen. Okay, und das heißt, und ich krieg allerhöchstens McDonald's. Also das ist jetzt nur Essen.
Wir haben einen Counter und der stellt jetzt die 1 bei Berlin für kulinarisches Essen. Okay,
genau.
Wir haben wahrscheinlich Bahn, Essen. Steht auf kulinarisches Essen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen.
Genau.
Da punktet so, Berlin.
Dann hast du auch in anderen Bereichen, was Lebensqualität angeht, einfach mehr Angebot. Das ist natürlich, du lebst in einer Metropole, bist in einer Weltstadt, es gibt einfach mehr Angebot. Also als ich damals 2017 nach Berlin gezogen bin, du konntest hier im FitX trainieren, du konntest McFit trainieren und dann gabst du diese pseudomäßigen teuren Studios, wo niemand war, der dich nervt und die waren alle überteuert, aber waren trotzdem Müllbuden, so. Als ich nach Berlin gegangen bin, ich habe es gelernt, was es heißt, Mitglied in einem richtigen Club zu werden und Wellness fünfmal die Woche verbunden mit meinem Sport und hier und da. So ein Angebot gibt's hier gar nicht. Also die sind schon ein bisschen weiter. Also alles, was dort normal ist, schon an jeder Ecke, kommt hier 10, 11, 12 Jahre später. Was ich aber dazu sagen muss...
Warte ganz kurz für den Counter, damit wir auch richtig mitmachen. 2-0 deiner Meinung nach, weil dort einfach auch mehr Entertainment bzw. Angebot herrscht.
Definitiv.
Okay.
Ja. Dann bin ich auch der Meinung, und das gibt eigentlich für mich auch einen weiteren Punkt auf dem Berlin-Counter, dass es hier gefährlicher ist. Also, Nein, lass mich dir erklären. Guck mal, okay, wenn da was passiert, ne, dann passiert da direkt was mega krasses. Dann geht einfach so eine Autobombe hoch oder jemand wird abgeknallt. Sowas passiert jetzt hier nicht jeden Tag. Ja. Ja. Aber weil es dort diese Anonymität gibt und dieses riesige, du kannst in Berlin mit jemandem 8 Jahre Streit haben und den einfach 8 Jahre lang nicht sehen. Ihr seht euch einfach de facto nicht. Also in einem anderen Bezirk leben ist dort schon wie in einer anderen Stadt leben hier. Verstehst du? Mhm. Hier, wenn du mit jemandem Streit hast und im Leben unterwegs bist, siehst du ihn am Tag 2-mal. So. Das heißt...
Du hast Essen zu einem Kuhdorf gemacht. Du hast NRW
nein, aber,
zu 20.000 Monaten Einwohnerschaft gemacht.
Ich sehe das sowieso nicht als NRW als Ganzes. Das ist ja absurd. Okay. Alter, NRW, das wäre größer als New York, Land.
Ja.
So, aber hier, es ist eine Großstadt, aber ich verstehe, warum Berliner zum Beispiel immer gesagt haben, Essen, weißt du, das ist doch alles Dorf. Als ich das erste Mal, nachdem ich die ersten 6 Monate in Berlin war, wieder hier war, habe ich das gemerkt. Weil, Bro, Süden bis Altenessen, was für mich meine gesamte Jugend und Kindheit eine Megastrecke war, ist kürzer mit dem Auto, wie wenn ich einfach durch ich bin zu Hause in Charlottenburg und ich gehe nur bei, keine Ahnung wo, bei Baba Angora oder La Femme oder was weiß ich wo frühstücken. Bei Gott, ich bin mit dem Auto länger unterwegs, wie wenn ich einmal ganz durch Essen fahre. Und ich bin nur in einem Bezirk unterwegs. Okay. Es ist so. Das ist einfach voller. Dann, was gegen Berlin spricht, ist definitiv Autofahrten, Parksituationen, Oberflächlichkeit auch ein bisschen. Die Leute, dieses Schnelllebige, was du auch meinst, alle, die ihr Leben genießen wollen und für die sich ihr Leben auch lang anfühlen soll, denen empfehle ich, lebt nicht in Berlin, weil diese 7 Jahre sind an mir vorbeigezogen wie 2 Jahre in NRW. Ne? Und halt auch dieses Ganze, was du gerade gemeint hast. Es gibt keine richtigen Verbindungen. Und das war auch am Ende der Grund für mich, wegzuziehen, weil im ersten Jahr ist das alles krass für dich und neu und geil. Und im zweiten auch noch. Und im dritten auch noch. Und irgendwann, ab dem vierten, fünften Jahr, bleibt für jemanden aus dem Ruhrgebiet nichts anderes übrig als eine riesige, unübersichtliche, große Stadt, die im Winter noch depressiver macht als NRW. Und ich habe ja auch bewusst keine Freundschaften geschlossen dort, weil du einfach, finde ich, irgendwann in einem Alter bist, dass es schwierig ist, neue Menschen in dein Leben zu lassen. Also ich hatte die Möglichkeit, ich kenne unfassbar viele Menschen in Berlin und hätte in jedem Bezirk mich irgendwo in irgendeinem Kreis nieten können und mir auch ein riesiges Netzwerk aufbauen können. Aber ich habe es bewusst nicht dahin gepflegt, weil ich einfach schon so viele Menschen kenne und so. Und dementsprechend war es dann irgendwann mal so, dass ich gemerkt habe, dass Berlin für mich einfach nur noch ultra langweilig war. Ne? Also dieses Essen und so, irgendwann gehst du auch da nur noch bei McDonald's essen.
Da wollte ich gerade reinklinken.
Das ist halt irgendwann alles normal für dich. Und dann, jetzt, wenn ich in NRW bin, ist es für mich voll geil. Wenn ich jetzt mal dahin gehe für ein paar Tage, sind all diese Sachen wieder besonders für mich, die da nach 3 Jahren dann irgendwann ausgelutscht waren. Deswegen war es für mich gut. Also da, wo du zu Hause bist, bist du immer zu Hause. Aber ich kann verstehen, dass jemand, der in Berlin aufgewachsen ist und nur Berlin kennt, niemals nach NRW kommen könnte und sagen könnte, ich finde das jetzt voll geil hier und ich wohne jetzt hier. Vielleicht in Düsseldorf, vielleicht in Köln. Ja. Aber, Digga.
Na, natürlich ist der für den vielleicht hier so, der straighte Ruhrpott nichts, weil der Ruhrpott ist auch nochmal kerniger als Düsseldorf oder Köln im Wesentlichen. Ja. Aber, Pam Vakili, ich muss hier zum Abschluss des Podcasts eine unangenehme Sache feststellen, die du gerade gesagt hast, oder beziehungsweise in mehreren Counters für Berlin gepunktet hast.
Ja.
Die ganzen Punkte, die du aufgezählt hast,
yeah,
unabhängig von deiner Persönlichkeit, die du dort entwickelt hast, was ich dir auch glaube, was du weiterentwickelt hast, das glaube ich dir, weil du auch dort zu einem Geschäftsmann herangereift bist, noch mehr als du hier jemals ein Geschäftsmann warst. Aber viele der Sachen, die du aufgezählt hast, kannst du nur genießen und konntest du nur genießen, weil du die finanziellen Möglichkeiten als auch die zeitlichen Möglichkeiten hast. Wie zum Beispiel jemand, der morgens um 7 Uhr aufstehen muss, bis 17 Uhr arbeiten geht, der hat nicht den Luxus, sich darüber Gedanken zu machen, kann ich heute bei La Femme frühstücken oder kann ich heute dort frühstücken? Der kann das vielleicht einmal im Monat machen, ne? Jetzt mal so, jemand, der auch jetzt vielleicht nicht über die Verhältnisse hinaus gut verdient, kann sich jetzt auch vielleicht nicht den geilsten Club dort leisten, um sein Wellness- und sein Fit-Ex-Programm durchzuziehen. Das ist kein Vorwurf an dich, du hast dir das ja erarbeitet. Was ich damit sagen will ist, und deswegen glaube ich, hast du nach einiger gewissen Zeit eine in Anführungsstrichen Leere verspürt, weil du diese Dinge durchgespielt hast und sie dich aber persönlich nicht mehr erfüllt haben und du gemerkt hast, dass es
nicht mein Zuhause ist.
Dein Zuhause ist und du dich wieder eigentlich darauf besonnen hast zu sagen, ey, ich bin in NRW aufgewachsen, auch wenn das hier kleiner ist, auch wenn das hier überschaubarer ist, auch wenn das hier ein bisschen kerniger und abgefuckter ist, weil halt der Ruhrpott auch sozial schwächer ist als viele andere Bundesländer, bin ich trotzdem hier eher zu Hause und komme vielleicht auch mit dem Schlag Mensch hier besser klar, weil hier vielleicht nicht so viele Touris leben, nicht so viele Zugezogene, wo so viele, sage ich mal, Persönlichkeiten aufeinander clashen, die gar nicht konform miteinander sind oder die vielleicht auch ganz andere philosophische Herangehensweisen haben, weil du hast ja auch gesagt, du hast dich mit den Leuten dort bewusst nicht so vertieft, bist mit den Leuten bewusst nicht so ins Tiefe gegangen. Deswegen glaube ich, dass viele Sachen einfach zum richtigen Zeitpunkt in deinem Leben dort Vorteile dir geboten haben. Mhm. Was ich damit sagen will, ist einfach, das war einfach so, die Entwicklung in deinem Leben. Du wurdest immer mehr zu einem Geschäftsmann, du hattest hier ein Umfeld teilweise, das dich einfach auch nicht hat wachsen lassen. Deswegen musstest du vielleicht diesen Schritt machen, um noch mehr zu dir selber zu finden. Und aber ein paar Punkte, die du aufgezählt hast, würde ich jetzt nicht auf den Counter Berlin geben, weil ich persönlich, sage ich dir jetzt, ich brauche nicht das edle Fitnessstudio. Es ist einfach so.
Ja, ich weiß.
Ich brauche jetzt nicht dieses La Femme zum Frühstücken. Mir reicht es auch, zu meiner Mutter zu gehen, so ein Fladenbrot zu nehmen, das einzurollen und dort mit meinen Eltern zu diskutieren über Gott und die Welt. Also ne, ich weiß auch, dass du das gerne machst. Ich will dich jetzt nicht hier als so materialistischen Bastard darstellen, so wie das jetzt so rüberkommt. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es war einfach ein Punkt in deinem Leben, das hat gematcht. Das hat einfach gematcht in dem Zeitpunkt.
Nee, das ist ein sehr guter Ansatz. Ja. Es gibt einfach Orte auf der Welt, super Erkenntnis, die wir jetzt hier zum Schluss haben, die geil sind, wenn du Geld hast.
Ja.
Wie zum Beispiel auch Dubai. Kommen wir wieder zurück zu Dubai.
Don't go to Dubai. Habibi, komm zu Gladbeck.
Ja, Mann. Ey, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Auf jeden
Fall. Und nächste Woche, Donnerstag, 20 Uhr, in gewohnter Manier. Mal gucken, was wir nächste Woche für Themen haben.
Wir verbrennen euch alle.
Bis dann.
Okay, peace out.